Würdest du sagen, dass so wie Hund, so auch das Herrchen bei dir?
Nee, überhaupt nicht.
Gar nicht?
Nee, meine Frustrationstoleranz liegt deutlich weiter hinten. Und ich bin auch nicht so ein Choleriker.
Also stimmt.
Ich glaub, unser Hund ist schon ein heftiger Choleriker.
Euer Wout ist ja so ein Aggro, so ein bisschen.
Ja, also Aggro nicht. Also der wird niemals jemanden angreifen oder auch andere Hunde oder so. Die werden niemals von ihm angegriffen oder angebellt. Aber wenn ihm was nicht gefällt oder wenn was nicht so läuft, wie er es gerne hätte, dann wird er direkt laut. Also der wirklich, der hat noch nie jemanden gebissen, auch nur im Ansatz. Yeah. Aber ja, so alles, was nicht so läuft, wie er es gerne hätte, das wird eben lautstark bemängelt. Sagen wir es mal geil. So.
Er ist so ein bisschen so Gerold Hasknecht als Hund.
Wer ist denn Gerold Hasknecht? So. Den kenne ich gar nicht.
Ja, der Typ aus der Heute-Show, der immer so anfängt rumzuschreien und rumzukeifen.
Achso, ich gucke das
nicht. Kennst du nicht?
Nee.
Ah, okay. Ich gucke das nicht. Ich guck lieber die South Park-mäßige Deutschrap-Comedy, die
vom Auf gar keinen Fall. Auf gar
Alter, Vater, das war so schlecht.
Ich habe das 10 Sekunden ausgehalten. Ich sag mal so, krass. Die Idee ist eigentlich super.
Ja.
Und das steckt ja auch extrem viel Arbeit drin. Aber dann habe ich mir gedacht, wie scheiße ist das eigentlich? Du steckst so viel Arbeit da rein, weil du drückst ja nicht einfach auf den Knopf und dann bewegt sich das alles. Du musst ja die Figuren erstmal machen, dann müssen die animiert werden und so. Und dann versaust du es dir durch so eine schlechte Synchro. Wie einfach wäre es gewesen, einen Autoren zu beauftragen oder einen Freund zu fragen, der einem da, der den Leuten bessere Worte in den Mund gelegt hätte. Mhm. So ist es leider ein bisschen traurig. Traurige ja. Veranstaltung.
Genau wie dieser Podcast.
And it goes a little something like this. It goes a little something like this. A little something like this. And it goes a little something like
this. A little something. Ein Podcast über Musik. Mit Kotaro Dürr und Jan Behn.
Sind wir jetzt eigentlich schon drauf, Kotaro?
Wir sind, glaube ich, schon drauf.
Wir sind schon drauf. Hallo, ihr lieben Leute. Ihr platzt hier gerade mitten in unsere Podcast-Aufnahme rein. Ganz zufälligerweise.
Oh, hallo. Schön, dass ihr auch da
seid. Kotaro, welche Folge nehmen wir heute auf? Die wievielte ist das? Ich weiß
es
nicht.
Das ist Folge 20, ja, liebe Freunde. Oder nennen wir sie auch 2017. Es ist eine der ersten Jahresrückblicksfolgen, die wir von langer Hand geplant und auf die wir lange hingefiebert haben und uns auch vielleicht ein bisschen vorbereitet. Also zumindest du, ich mich nicht. Aber der wir ein erstes Fazit des Jahres ziehen und zwar in Sachen Alben des Jahres ja, 2017.
Voll. Wobei, Kotaro, man muss ja sagen, du hast dich auch vorbereitet. Du warst ja das ganze Jahr über anwesend und präsent, sowohl in deinem eigenen Leben, in deinem Haupteinnahme-Betätigungsfeld bei 1Live, aber auch in diesem Podcast hier. Du hast ja Musik gehört und Alben gehört. Und
ja, das ist auch wahr.
Ne? Deswegen ist gar kein Problem, wir machen das schon.
Ja, alles, was heute kommt, kommt so richtig von, richtig schön ohne Rums, kommt from the gut sozusagen. Das ist so richtig schön Bauch, der heute spricht. Genau wie Morrissey.
Nee, auf gar keinen Fall. Auf gar eben. Keinen Fall.
Ich hab mich irgendwie gefragt, wollen wir die aktuellen Platten nicht zuerst machen, dann die Alben des Jahres so hinten raus als das große Highlight, weil ganz ehrlich, ich glaube, die Highlights haben sich jetzt diesen Monat so ein bisschen im Zaum gehalten.
Ja, auf jeden Fall, das stimmt, das ist eine gute Idee, weil man merkt das tatsächlich, ne, das ist jetzt, also wir haben jetzt ja 3 Wochen keine Sendung gemacht, glaube ich, und ja. Das heißt quasi so seit, ja, gut Mitte November, ja, wo heute ist 1. Dezember? Kotaro, ja. Was war überhaupt in deinem Kalender drin heute, in deinem Türchen? Oder bist du quasi aus dem Bett raus, direkt auf den Schreibtischstuhl vors Mikrofon?
Ja. Du bist mein Kalendertürchen.
Ich bin dein erstes Türchen.
Du bist mein Kalendertürchen. Ja. Ich habe keinen Adventskalender. Ich habe keinen Adventskalender. Ich war kurz davor, einen zu bestellen.
Für dich selbst?
Für die Redaktion.
Aha.
Den Young Huren Adventskalender für 12,99 €. Ja, Young Huren hat einen, Jan Huren vor allem, genau, hat einen Adventskalender aufgelegt.
Nicht im Ernst.
Doch, ist super, super billig auch. Es ist einfach nur er in einem roten Weihnachtspullover, der so Teleshopping-mäßig die Arme nach rechts so winkt und dazu debil grinst. Und es kostet halt fucking 13 € plus Versand. Und ich hätte es fast getan und habe mich die Woche wieder dran erinnert und sehe dann so, ach ja, Versand war nur bis zum 29.11. Es ist der 30. Schade. Ja, ja.
Ich kriege nichts mehr mit.
Das ich du nicht. Bist so raus. Du bist so raus aus dem Promo-Game.
Ja, total. Das ist ja Wahnsinn. Habe ich wirklich überhaupt nicht mitbekommen. In meinem Adventskalender war heute Morgen ein Riegel drin, ja.
Mm.
Ein Primatenriegel von The Primal Pantry. Kokosnuss Macadamia. 100% real food. Also es ist quasi so so eine Art Müsli-Riegel ohne Müsli. Nur mit natürlichen Zutaten. Quasi das Beste, was die Paleo-Diät einem bietet. Also ich ernähre mich nicht Paleo, aber ich glaube, das ist so die Idee dahinter. Deswegen ist auch ein Mammut mit auf der Riegelverpackung.
Ein Mammut. Weil Müsli auch komplett processed food ist und überhaupt gar nicht aus dem Korn kommt oder was. Ich kapier's
gerade nicht. Nee, Müsli ist ja gar nicht drin. Das ist ja nur Datteln drin.
Ja. Deswegen, weil du gesagt hast, ist kein Müsli drin, bloß Real Food.
Ach so, ja, jetzt, ja, es ist noch früh. Na jedenfalls, hier habe ich jedenfalls so einen Riegel, ich habe noch nicht probiert, ich werde den im Laufe der Sendung mal auspacken, verköstigen und euch dann auch mitteilen, wie der schmeckt.
Geil.
Ja.
Ja, der Wahn, Mensch, da sind wir doch. Im Jahresrückblick 2017, der gleich folgt, es ist auch für mich die erste Stunde.
Ah. Oh, Scheiße, wie du hier durchstolperst. Das ist wirklich schön mit anzuhören.
Ja, ich,
das die, immer letzten
drei, die letzten drei Wochen sind eine Abfolge meines Scheiterns, meines ständigen, dauernden Scheiterns. Es hat schon vor Wochen angefangen. Ich habe die Wochen irgendwann mal wieder aufgelegt, und zwar in Baden-Baden. Und
da war ich auch neulich, und da ist mir auch was Schlimmes passiert, aber erzähl du erst.
Ja, ich wollte zum ersten Mal mit Sticks auflegen, wie so ein richtiger Pioneer-Sticks-DJ, weißt du? Und dann habe ich es natürlich verkackt und die Playlisten falsch aufgespielt. Heißt, die Playlisten waren auf dem Stick, aber die Playlisten waren leer. Also irgendwie hat das nicht, die Songs waren auf dem Stick, aber irgendwie habe ich so hinbekommen, dass die Playlisten nichts angezeigt haben. Ja, aber das war dann okay. Weil ich wusste, irgendwas wird schief gehen, habe ich mein anderes Equipment, meinen Controller mitgenommen und dann hat doch wieder normal von meinem Controller aufgelegt. War halt ein riesen Umbauscheiß, aber hat irgendwie funktioniert. Die Woche später habe ich eine Bühnenmoderation gemacht am Wochenende in Berlin für das Popcamp. Kennst du das? Das ist ein Meisterkurs. Also das ist ein Meisterkurs vom Deutschen Musikrat. Da werden 5 Bands ausgebildet in allem Möglichen. Also Songwriting, Performance, aber auch legaler Scheiß, also so Medienrecht und so Kacke. Kriegen sie alles aufgebombt in zwei
legaler
Wochen.
Legaler Scheiß? Das andere
ist ja, illegal. Medienrecht und sowas.
Juristisch meinst du?
Ja, eben das. Und ja. großes Abschlusskonzert und ich dachte, ich mache hier so einen Zampano in der Bühnenmoderation, mache hier so einen kleinen Gag, weil eine von diesen Übungsphasen oder Campphasen, die haben, ist in Wolfenbüttel und wir wissen alle, Jägermeister kommt aus Wolfenbüttel und dann habe ich auch so,
ich wusste es nicht.
Genau, jetzt weißt du es. Wolfenbüttel, das Baden-Baden Niedersachsens sozusagen. Kleine Stadt mit quasi aristokratischer Bevölkerung, aber hat wenig zu bieten sonst. Und ansonsten, wobei Baden-Baden hat mehr als Wolfenbüttel. Und auf jeden Fall sind ich so, ja, in Wolfenbüttel haben sie es gemacht, unweit, so einen Steilwurf weg von Jägermeister. Keine Ahnung warum, sicher nur Zufall. Ja, und alle fanden es genauso witzig wie du jetzt. Da hab ich sehr schnell weitergemacht im Text. Ich dachte, ich hätte voll den geilen Gag und es hat voll verkackt. Hat mich erinnert an den Bühnenmod, die ich vor Jahren machen musste bei einer Comedy-Veranstaltung. Und der Veranstalter hat zu mir gemeint, hey, du musst irgendwie auch lustig sein. Und dann habe ich da auch versucht, Witz zu reißen. Das Witzigste war, wo ich dann irgendwie am Ende gesagt habe, so, ja, ne? Und das ist das schöne Gefühl, wenn man weiß, okay, der Moderator geht gleich von der Bühne und der erste Eck kommt drauf. Und dann kamen die ersten Lacher. Ja.
Weißt du? Unangenehm, ja.
Und jetzt komme ich hierher, nach einer Woche, Plan B, wo es zwar auch um Platten des Monats ging, häufig hier noch, und habe gerade noch mit kurz und knapp meine Top 10 zusammengeballert für das Jahr. Und es ist quasi, ich bin am Ende einer langen Kette von Fehlschlägen und Scheitern angekommen.
Und läufst jetzt in meine Arme hier.
Ich laufe in deine großen, breiten Arme, höre dabei Creed im Hintergrund, with arms wide open, und hoffe auf Besserung.
Ach ja, Kotaro, das Ende naht, ja, im Sinne von Ende des Jahres, wobei 1.12. ist noch ein bisschen hin, aber ja, bei mir war es ganz ähnlich. Ich werde das jetzt nicht alles so aufschlüsseln wie du, weil viel davon noch geheim ist. Aber nur so viel, ich war in Baden-Baden, habe ein Interview geführt mit Smudo von der Fantastischen Vier. Und bin wieder nach Hause gekommen, habe festgestellt, die SD-Karte ist leer. Ich hab das ja, glaube ich, dir sogar schon erzählt gehabt, aber für die Leute da draußen. Also ich habe ein Gerät, ein Portables, mit dem wir auch schon beim Auto aufgenommen haben für diesen Podcast hier. Und
der große Block. Ja.
Ja, so groß ist er gar nicht, finde ich. Es gibt größere, aber ja, also ich finde.
Er ist so groß wie ein Kleinkindergesicht, hör doch auf.
Ja, okay, du hast recht. Ja, das stimmt schon. Egal, jedenfalls, der hat mich noch nie im Stich gelassen. Damit nehme ich auch die meisten All-Good-Podcasts auf und komme wieder nach Hause und die SD-Karte ist einfach leer. Also es steht wirklich da 0 von 4 Gigabyte verbraucht.
Das ist halt die Hölle, Alter.
Und es hat halt aufgenommen. Ich habe auf das Display geguckt, immer wieder zur Kontrolle und es hat immer rot aufgeblinkt. Das heißt, es irgendwie war klar, es muss was drauf sein, aber die Karte war offensichtlich defekt. Es war auch nicht meine eigene. Ich hatte die von jemand anderem bekommen und vorher noch nie benutzt. Als ein großer Fehler, große Nachlässigkeit meinerseits. Jedenfalls habe ich die ganze Nacht dann damit verbracht, verschiedene Programme runterzuladen, die mir dann dabei helfen sollten, diese Dateien wiederherzustellen. Das Problem bei diesen Programmen ist aber, die zeigen einem dann an, das, was auf der Karte gefunden wurde. Die zeigen aber nicht genau an, was gefunden wurde. Und du kannst es auch nicht wiederherstellen, ohne dass du eine Lizenz kaufst. Ich war irgendwann dann so weit, dass ich so Programme runtergeladen habe, die über diese Mac-Terminal funktionieren. Die werden so gestartet, dann kommt so ein schwarzer Bildschirm, da muss man mit verschiedenen Codes arbeiten und so. Ich habe mich richtig gefühlt wie Mr. Robot. Hat aber alles nichts genützt. Das Einzige, was zum Vorschein kam, waren Fotos. Alte Fotos auf dieser SD-Karte, die ja noch nicht mal von mir war. Urlaubsfotos aus Australien oder so von Freunden von mir. Die aber schon gelöscht waren. Also das fand ich auch interessant, dass die halt dann wieder kamen, obwohl die ja gelöscht waren, obwohl die Karte formatiert worden war übrigens auch.
Die ist formatiert worden? Ja, okay, das ist dann seltsam. Ja, aber wahrscheinlich dann nur einmal grob drüber gewischt.
Ja, eben, ja, weil sie schon defekt war, genau. Und dann habe ich mich an Twitter gewandt und die liebe Maggie Herker, schöne Grüße an dieser Stelle, war so lieb, mir eine ihrer Lizenzen zu geben, weil sie hat nämlich sie hat quasi 3 Lizenzen gekauft, für ein Programm, was dabei helfen soll, so SD-Karten wiederherzustellen. Und tatsächlich hat dieses Programm dann wirklich die Sounddateien wiedergefunden.
Nee.
Ja. Und
geil.
Also es war wirklich krass. Man muss sagen, die Dateien sind leicht beschädigt. Man kann sie noch abhören, das ist gar kein Problem. Aber sie sind wieder da. Insofern, liebe Grüße an Maggie Herker. Und wenn ihr könnt, dann checkt auf jeden Fall mal ihr Format Scheitern für Anfänger aus. Das ist auf jeden Fall sehr sehenswert.
Das ist halt auch geil, dass die Frau von Scheitern für Anfänger dir aus der Scheiße hilft. Das ist ja wieder die beste Story, ey.
Genau. Ach, aber tatsächlich muss man sagen, also mir sind nicht noch irgendwo anders Daten abgerauscht, aber meine letzten Wochen waren auch extrem voll und das ist halt irgendwie, man muss halt schauen, wir müssen irgendwie schauen, dass wir diesen Podcast um diese ganzen Sachen, die wir so zu tun haben, drumherum bauen. Deswegen hat es jetzt halt eben leider 3 Wochen gedauert bis zur nächsten Folge, aber wir geloben natürlich auch Besserung.
Lass uns an der Stelle vielleicht, um ein wenig auszugleichen, noch ein bisschen skizzieren, was wir denn vorhaben die nächsten Wochen.
Ja.
Das hier ist, wie gesagt, der Beginn einer kleinen Mariade von Podcasts, die diesen Monat rauskommen werden. Also reguläre 2. Einmal Alben und wir werden dann noch die Singles des Jahres natürlich besprechen. Das passiert in 2 Wochen. Mhm. Und dann werden wir ein extra kleines Ding für Patreon raushauen. Das wäre dann ein allgemeiner Jahresrückblick.
Ja.
Mit Heiterkeiten, vielleicht auch eher Musik, irrelevanten Sachen oder Sachen, die uns eben groß gefallen haben, die aber mit Alben und Singles relativ wenig zu tun haben. Und das speisen wir dann unseren lieben Patronen daher. Nächsten Monat geht die ganze Action auch nochmal ein bisschen weiter. Wobei, wollen wir das jetzt schon groß erzählen?
Nein, das erzählen wir jetzt noch nicht. Das ist ja auch ewig hin. Das wird jetzt. Nee.
Ach, na gut. Okay. Dann. Ach ja. Dann werfen wir uns halt auf die Alben, die gerade diesen Monat rausgekommen sind. Ja. So.
Diesen langweiligen Haufen an Alben.
Ja, es sind aber auch interessante Sachen dabei gewesen, okay, aber der Tenor war so: okay, es ist Herbst.
Ja, also wirklich. Wobei, Kotaro, es ist ja noch nicht mal mehr Herbst. Bei mir schneit's. Ich habe es dir gerade im Vorgespräch schon gesagt, vor meinem Fenster rieseln Flocken. Es werden auch immer mehr. Je länger wir sprechen, desto mehr werden es. Liegen bleiben tut er leider nicht. Aber das ist sehr schön, wie der Schnee auf die Tanne rieselt und zwischendurch immer die Kohlmeisen aus dem Bauminneren herauskommen und dann rüber zu mir auf den Balkon fliegen und da ihre kleinen Schnäbel in die leckeren Meisenknödel zu picken.
Bräuchte Disney jemanden, um Hörbücher einzusprechen, Alter. Du wärst Number One.
Sag Bescheid. Sag Bescheid, Walt.
Oh Mann, ja, in Köln gibt's auch Schnee, bloß anders. Lass uns dann doch anfangen mit einer Ex-Kölnerin, die ihr, ich glaube,
Björk?
Drittes oder zweites Album, nein, Dylan.
Björk, Alter.
Ah, schön, ich freue mich, dass du so gute Laune hast. Ich trinke sie mir gerade noch an. Dylan hat ihr Album Kind rausgebracht.
Mhm.
Und diese Platte ist wie in einer Kerze beim Flackern zuschauen. Mhm. Das ist sehr fragile Musik, die ist sehr technisch teils ausgeklügelt, viele, viele Bits. Also Dylan, wer sie noch nicht gehört hat, die hat eine sehr besondere Stimme. Böse Stimmen würden sagen, es ist die Stimme für die Saison, alle sind verschnupft und Dylan klingt immer so. Aber das ist eher dieser Gesangsstil von ihr, der ist sehr so ein bisschen wie so ein Mäuschen irgendwie. Das ist auch gar nicht negativ gemeint. Das hat was sehr in sich gekehrtes und dann tritt das hier raus bei ihr, wenn sie singt.
DJ Kotze hat mal über die Stimme gesagt, dass sie angenehm unperfekt und sehr wahrhaftig sei.
Weil sie sehr so eigen klingt, oder was?
Ja,
oder weil
ja,
sie aus ihrem tiefsten Innern zu kommen scheint.
Ich weiß nicht genau, aber er hat das jedenfalls gesagt.
Ja, da hat er recht. Und das ist ein guter Vergleich tatsächlich. Kind fand ich dann insofern halt besonders, weil da schon sehr, sehr Intro klingt und irgendwie auch ein bisschen ängstlich. Aber ich glaube, das ist so eine Grundstimmung von Dylan, weil sie hat in einem Interview gesagt, das mit der Angst, das ist wirklich so gewesen. Also sie hat eigentlich eine ganze Weile lang nicht geschrieben, weil sie irgendwie Todesangst hatte. Mhm. Hat sie bei der Specs erzählt. Das hat sich anscheinend gelegt. Sie ist mittlerweile wieder voll im Reinen und kann ganz befreit aufschreiben. Das geht so weit, dass sie sogar zwei Songs draufgehauen hat. Der eine auf Portugiesisch, weil sie kommt ursprünglich aus Brasilien, und den anderen auf Englisch, aber beides mit dem Handy aufgenommen. Und das ist, finde ich, sehr besonders, weil diese Platte, die ist schon sehr so, okay, das ist was für Leute, die vielleicht auch Banks mögen, aber noch ein bisschen zurückgezogener, noch reduzierter, noch mehr auf Details fixiert. Und dann plötzlich haut sie halt zwei iPhone-Aufnahmen auf die Platte drauf. Und die sind sehr, sehr intim, sehr, sehr schön und sind, finde ich, so die Highlights des Albums, weil die so hervorstechen, weil die so simpel sind. Das, das ist nicht Musik, die ich immer hören würde. Also es ist wirklich Musik, richtig, die sehr gut jetzt in den End November gepasst und jetzt in Anfang Dezember reinpasst.
Ja. Ja, also das stimmt alles, was du sagst. Mich hat es trotzdem nicht so mitgenommen. Das ist halt so, mir ist das zu kunstig, alles miteinander. Also ich will das damit gar nicht despektierlich betrachten. Das hat durchaus seine Berechtigung, aber es geht mir damit so ähnlich wie mit Björk im Ganzen. So, wir werden ja gleich auch noch über Utopia sprechen.
Ja.
Was da gesagt wird und was da ausgedrückt wird und so, finde ich super. Ich finde es schön, dass es die Möglichkeit gibt, dass Menschen Möglichkeiten finden, mit ihren Ängsten oder mit allem, was sie beschäftigt, irgendwie umzugehen. Sei es, dass sie eben das aufschreiben und es einfach aufgeschrieben lassen für sich oder dass sie daraus Bücher machen oder dass sie eben Musik daraus machen oder sich durch ein Instrument ausdrücken oder auf einer Leinwand oder durch eine Filmkamera sozusagen eben Dinge abbilden. Nur, es muss ja nicht jeder zu allem Zugang haben. Und mir geht es tatsächlich mit Dylan und diesem Album auch so. Mir ist das zu sehr, ich weiß nicht.
Artig.
Ja, aber das klingt dann gleich wieder so, als wenn ich es nicht ernst nehmen würde. Ich wollte auch gerade sagen, das ist mir zu avantgardistisch. Aber vielleicht trifft es das doch am ehesten, weil es ist ja auf eine gewisse Art und Weise sehr anspruchsvoll, sehr verkünstelt. Ja, verschiedene Sprachen, hier was mit dem Handy, da so. Und irgendwie ist das nichts für mich.
Ja. Du, das ist absolut okay. Finde ich jetzt auch gut, dass du jetzt die persönliche Perspektive reinbringst. Ich komme jetzt wieder aus so einer Woche raus, in der ich wieder voll den allgemein bringe.
Ich glaube, dass halt auch viele Leute auch Dylan vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Deswegen ist ja so eine Einordnung voll super auch. Und es gibt bestimmt auch Leute unter unseren Hörern, denen das gut gefällt. Aber für mich ist es halt nichts. Genau wie leider eben auch Björk, wenn ich da jetzt schon direkt quasi überleiten darf. Oder wolltest du noch was sagen zu der Platte?
Nee,
okay. So, also Björk kenne ich, seit ich Musikfernsehen kenne. Also das ist ja nicht unbedingt so Radiomusik, wobei dieses Hush, oder wie hieß es nochmal damals? Dieses Ja, du weißt, was ich meine,
it's
ne?
All, it's all also quiet, ne?
Ja, das lief bestimmt auch im Radio, oder? Weiß ich nicht genau.
Ja,
könnte schon sein. Aber jedenfalls, also ich sag ganz bewusst Musik, Fernsehen, weil natürlich diese visuelle Komponente irgendwie auch schon immer eine Rolle gespielt hat.
Das war dieses Michel Gondry-Video, oder? Oder wer hat das gemacht?
Ich glaube, ja. Musikvideos sind ja unsere Spezialität, Kotaro, wissen wir. Genau, seit der Folge,
bei Gondry oder
ach, ja. Aber das war, also wenn ich jetzt gerade so drüber nachdenke, das war halt schon, die war ganz früh schon zwischen all diesen doch sehr konformen Musikvideos, die ich geschaut habe, war das anders. So, die Musik war anders, sie sah anders aus, auch anders als die Frauen, die man aus anderen Musikvideos kannte. Und das, ich fand das schon immer sehr beeindruckend, aber es hat mir auch immer schon sehr viel Angst gemacht und es war schwer für mich zu ertragen. Nicht der Anblick, sondern die Musik eher. Also, das ist, also ich bekomme Unwohlsein, wenn ich die Musik von Björk höre. Ich fühle mich nicht gut dabei. Nicht, dass ich traurig werde, es ist einfach so, wie wenn man ein T-Shirt anzieht, wo hinten noch das Schild drin, das Preisschild drin ist, weißt du? Mhm. Also irgendwie
irgendwas kratzt. Irgendwas ja. kratzt in meinem Ohr. Ist das
ja,
Björk?
Oder in meiner Seele oder was auch immer. Ich weiß es nicht genau.
Diese 50-Jährige mit der Stimme einer 12-Jährigen.
Ja, macht, das ist halt
macht
grotesk.
Sich Unwohlsein.
Genau, es ist auf eine gewisse Art und Weise sehr grotesk. Und das sorgt dafür, dass ich mir das auch nicht von vorne bis hinten anhören kann. Ich habe aber natürlich es doch probiert und habe viele Rezensionen gelesen und habe mir dann auch mal die Texte durchgelesen und dann festgestellt, dass es eigentlich total schade ist, dass ich, dass quasi da so diese Barriere zwischen uns ist, zwischen mir und ihrer Musik oder ihrer Kunst, weil die Texte sind schon echt sehr gut. Also ich finde zum Beispiel dieses Blissing Me, wo es quasi wo so eine Romanze erklärt wird, oder was erklärt wird, da, es wird einfach eben über das, über die Zweisamkeit von Menschen gesprochen, die sozusagen eben ihre Seelenverwandtschaft über das Austauschen von MP3-Links feststellen, ja. Das ist ja, also besser geht es ja eigentlich gar nicht, weil tatsächlich passiert es ja oft genug, dass Menschen sich sozusagen über WhatsApp oder ICQ früher auch noch oder so, was auch immer, da wurden halt nicht unbedingt direkt Zärtlichkeiten ausgetauscht, aber man hat eben sich solche Sachen hin und her geschickt und dadurch ja auch eine Verbindung zueinander hergestellt. Das finde ich zum Beispiel super. Genau wie Courtship auch als feministisches Manifest. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und was mir noch viel besser daran gefallen hat, um das mal noch eben abzuschließen, diese textliche Ebene. Ich würde mir zum Beispiel, ich dachte immer, Lyrik würde mich gar nicht interessieren, aber als ich dann die Texte von ihr gelesen habe, habe ich so gedacht, ein Lyrikband von Björk, ich hoffe, es gibt den nicht schon, ich laber jetzt gerade Stuss, aber das wäre zum Beispiel was ich mir wünschen würde, ja.
Ja, The Gate ist mir da im Kopf geblieben. Das hat ja auch einen sehr klassischen Aufbau. Was Lyrik angeht. Und da dieser Chorus, den sie dann nutzt, das ist ja einfach nur I care for you. Wiederholt und immer wieder wiederholt. Und das ist so ehrlich und so ungekünstelt. Also auf der Ebene, ey, wir senden uns MP3s hin und her, wo ja jeder von uns, fast jeder zumindest, der irgendwie Musik hat, fast schon ähnliche Geschichte erzählen
kann.
Kann
jeder relaten, um das mal im Neudeutsch zu sagen. Ja.
Kann ich darüber relaten zu. Weißt du, da ist die Connection sofort aufgebaut. und dann singt, dann kommt die Björk daher und singt I care for you. Das ist so super. Da fühle ich mich gerade, fühle mich rundum wohl. Und tatsächlich, was hat sie gesagt? Ach, das ist dafür mag ich ja Genius, dass Künstler ihre eigenen Kommentare zu ihren eigenen Songs dazu geben können. The Gate is essentially a love song, but I say love in a more transcendent way. Und da hört es dann schon wieder auf. Ach komm, du warst gerade so ehrlich und jetzt ist schon wieder alles so transzendierend.
Ja, ja, das ist es vielleicht auch so ein bisschen. Das ist immer so.
Das mach es doch nicht komplizierter.
Genau. Ja. Aber was ich halt schon interessant finde, also musikalisch, wenn man dazu noch ein bisschen was sagen kann, ist, wie ich rausgefunden habe, gibt es ja immer so Instrumentengruppen, die quasi so ein Björk-Album mitgestalten. So Chöre, Streicher und so weiter und so fort. Und auf diesem Album jetzt, ich weiß gar nicht, ob du das auch irgendwo gelesen hast, ist es so, dass eigentlich durch die Bank von Arca oder Arsa oder wie auch immer er ausgesprochen wird, es tut mir sehr leid, dass ich das immer noch nicht weiß. Wir machen irgendwann
eine Sendung. Auf jeden Fall kommt er aus Venezuela.
So viel kann man sagen. Sorry, ich muss mich mal eben anders hinsetzen.
Keine Sorge, wir machen irgendwann eine Sendung. Was für eine Sendung?
In der wir nur über Künstler sprechen, deren Namen wir nicht aussprechen können. Aka, JG, Yeji.
Yeji.
Ach, Yeji, okay.
Ja. Genau. Ja. Aber da warst du schuld, weil du es falsch geschrieben hast.
Stimmt. Ach, meine Güte. Jedenfalls, was ich sagen wollte, auf diesem Album hier wird ja durch die Bank ein Album von einem gewissen David Toop gesampelt, seines Zeichens englischer Schriftsteller, Journalist und auch Musiker, der sehr viel schreibt über ethnologische Themen, aber der schreibt tatsächlich, also ich habe mich da echt so ein bisschen reingefuchst, weil ich glaube ich auf Fader oder so habe ich glaube ich ein Interview mit ihm gelesen und fand es super interessant. Der schreibt nämlich viel über so ethnologische Sachen, aber auch über Bioakustik zum Beispiel. Weißt du, was Bioakustik ist? Ich wusste nämlich nicht.
Bioakustik? Ich denke gerade nur an Wale.
Ja, auf, also Wale auf gewisse Art und Weise zählt das sicherlich auch da rein. Es geht nämlich ja im Grunde halt quasi um die Ausbreitung von Schall, ja, und ja. Dann eben auch um die Verringerung von Lärm zum Beispiel, da wo Leute wohnen, aber auch darum, wie Klänge Wohlgefühl erzeugen können bei Menschen oder bei Tieren oder so, ja. Also sprich binaurale Beats und so weiter und so fort, das ist quasi so die moderne Herangehensweise, was das angeht. Aber genauso gut kann man ja auch genau in die andere Richtung gehen, mehrere hundert oder tausend Jahre zurück zu irgendwelchen Urvölkern, die sozusagen eben durch Trommeln oder durch Kehlkopfgesänge oder was auch immer sozusagen eben meditative Zustände hervorgerufen haben bei sich oder bei anderen. Damit beschäftigt er sich eben und war selber auch mit in Venezuela und in Brasilien und er war im Urwald mit irgendwelchen Urvölkern, mit irgendwelchen Schamanen unterwegs und hat sich von denen eben auch Musik erklären und beibringen und zeigen lassen und hat 1980 ein Album gemacht, Hekura heißt es, und ich glaube, wenn ich das richtig verstanden habe, dann beschäftigt er sich auf dem Album eben mit der Musik von dem venezuelanischen Urvolk der Yanomami und das ist eines der absoluten Lieblingsalben von Björk und deswegen hat das eben auf gesampelte Art und Weise, natürlich auch vorher mit der Einwilligung durch ihn in Verbindung sozusagen eben den Weg auf dieses neue Björk-Album gefunden. Und das finde ich ziemlich interessant.
Okay. Ich habe es zweimal irgendwie mich rangewagt an diese Platte. Und dann natürlich ein fachkundiges Urteil gefällt, was man zum Beispiel auch lesen kann auf 1live.de oder über die 1live-Plan wie Facebook-Seite. Und so weit bin ich nicht durchgestiegen. Leider. Also sowas sind für diese Details ist Jan Wehen zur Stelle und ich danke ihm. Und das ist ein schönes Ding. Es ist zum einen, man merkt ja auf eine Art und Weise, wenn man dieses Album hört, irgendwas läuft hier ja ganz anders wie ein konventioneller, wie bei konventionellen Alben anderer Künstler, um das mal ganz grob zu sagen. Es ist ja klar, es ist Björk, irgendwas ist immer sehr speziell, aber auch rhythmisch, der Aufbau von Songs ist ganz anders oder hält sich überhaupt nicht an Gewöhnliches oder an das, was man als Hörer gewohnt ist. Man wird schon herausgefordert von diesem Album und zwar sehr. Bis zu dem Punkt, an dem man sagt, ja, okay, ich habe jetzt gefühlt die 20. vertonte Kamasutra-Stellung hinter mich gebracht und sorry, aber ich kann nicht mehr, die Gänsehaut, sie steht nicht mehr. Ich stehe grundsätzlich nicht mehr, ich muss dieses Album ausmachen. Mhm. Ein Kollege von mir hat gesagt, und das fand ich ganz passend, der Frau geht's zu gut. Die ist mehr auf dem Punkt, wenn es ihr schlecht geht. Jetzt ist ja, Björk geht es anscheinend sehr gut und sie kann nicht aufhören, diese Liebe nach außen zu strahlen. Das ist ja schön. Mhm. Musikalisch wird es nur anstrengend.
Ja, richtig.
Der Frau geht es zu gut.
Wem es auch zu gut geht, ist Taylor Swift. Was heißt, wem es zu gut geht? Um ehrlich zu sein, ich habe das Album auch nur zur Hälfte gehört. Ich finde es einfach super langweilig. Und also das ist, weißt du, ja. Ich bin jetzt auch niemand, also ich habe ja gerade selber gesagt, ich bin kein Björk-Fan, aber ich kann in dem Album, da kann ich was erkennen. So. Also ich verstehe, dass da jemand was macht, weil er das muss, selbst wenn es ihm gut geht, ist ja auch okay. Aber das und dann, dass da auch jemand mitarbeitet, der Musik so sehr liebt, dass er irgendwie Lust hat, ein Album aus 1980 sozusagen eben samplenderweise neu zu interpretieren und so weiter und so fort. Und dagegen kackt so ein Taylor Swift-Album oder sie auch als Künstlerpersönlichkeit einfach so brutal ab. Es muss ja nicht immer alles super vertrackt und konzeptionell sein und so weiter, aber das ist für mich einfach Teflon-Musik at its best, so, ne? Das ist Helene Fischer für Amerika und ja, nicht mehr und nicht weniger, und das interessiert mich einfach nicht. So.
Du, lässt sich relativ wenig noch da hinzufügen. Dieses Selbstbewusstsein, was die Frau nach außen trägt, ist ja schon was Cooles irgendwie. Thema starke Frauen, Thema Ermächtigung. Das war dieses Ding, wovon ich letzte Woche gesprochen habe, dass mir jetzt erst richtig aufgefallen ist, was für ein Song überhaupt Shake It Off ist. Mhm. Aber dieses Ding jetzt ist so komplett auf ihre Persona, auf diese gesamte Scheiß-Gossip-Nummer ausgelegt drumherum. Also ich wette, wir könnten jetzt mit Max-Richard Lessmann ganz hervorragend darüber tratschen. Aber der hätte sicherlich ein großes Pamphlet darüber.
Das glaube ich auch. Ich werde ihn gleich fragen, weil nach dieser Podcast-Aufnahme hier werde ich dir nämlich sprechen.
Sehr gut. Ah, okay. Ja. Dann tu das. Frag ihn zu seiner Meinung zu Reputation. Vielleicht können wir es dahinter schalten. Fände ich gut. Jedenfalls, weißt du, es ist so gemacht. Es ist einfach, sie als Typ ist so unangenehm, finde ich, als Typ in Beziehungen. Und das schlachtet sie dermaßen aus, dass ich von vornherein wenig Lust habe, mich musikalisch damit auseinanderzusetzen, egal wie catchy das Ganze ist oder so, weil diese Persona, die sie aufbaut, alles für mich überstrahlt.
Ja. Ja. Strich drunter, fertig. Wie fandst du Yung Lean, Stranger?
Seltsam, ja. Seltsam, aber auf der anderen Seite auch schön. Und das ist so ein Grundgefühl gewesen, was sich durchgezogen hat über die ganze Platte Stranger. Es ist schön, es ist sehr rein und es tröstet auf eine Art und Weise. Also besonders, wenn man eben seine Story vom letzten Jahr kennt. Bis vor kurzem wusste ich nicht, was 2016 alles bei fucking Yung Lean passiert ist. Dass der so abgestürzt ist auf Drogen. Dass der, ja, dass der eine Psychose geschoben hat in Miami und seinen Manager gebeten hat, ihm eine Festplatte mit Musik ins Spital zu bringen, sonst wäre er durchgedreht. Und dass dann eben jener Manager Baron Machat, glaube ich, Machat, auf dem Weg in das Spital mit Xanax im Blut gegen einen Laternenpfahl gefahren ist und gestorben ist. Also wie scheiße können Dinge denn laufen? Ja. Und dann Yung Lean wieder zurück nach Schweden, 2 Monate irgendwie in der Hütte gewesen, und genau danach klingt das. Das klingt so wie, okay, da wacht einer auf aus einer langen, langen Psychose und sieht zum ersten Mal sowas wie Licht und hat kühlen Wind um die Ohren. Und bloß halt als Trap. Und genau so klingt das.
Also die meisten werden das ja eh wissen, aber Yung Lean ist ja sozusagen, ich glaube, so in Kombination mit Clams Casino derjenige, der für diese Soundentwurf namens Cloud Rap oder wie auch immer man ihn nennen möchte, eben mitverantwortlich war seinerzeit. Und das, was Rap hüben wie drüben dann geworden ist im Laufe der letzten Jahre, erst ermöglicht hat eigentlich. Und für mich ist aber auch dieser Weg, den er so gegangen ist, das, was ihm widerfahren ist und das, wo er jetzt ist, sehr exemplarisch für alles, was so im Rahmen dieser Musik, aber auch drumherum in dieser Generation passiert. Ich will mich jetzt nicht hinstellen und hier als 31-Jähriger darüber urteilen und so weiter und so fort, aber ich glaube, da ist schon ein Muster erkennbar auf eine gewisse Art und Weise. Weil der nennt sich ja Yung Lean, ne? Und der heißt ja Yung Lean, aber gar nicht wegen dieser Hustensaftdroge, was man ja denken könnte, weil das natürlich auch zu diesem Sound und zu dieser Art von Musik und zu diesem Lifestyle passen würde und so weiter. Aber der heißt ja Leander mit zweitem Namen, beziehungsweise Leander. Und das ist einfach eine Verkürzung seines zweiten Namens. So, das ist schon mal das erste Missverständnis. Das zweite Missverständnis ist, glaube ich, dass dann viele Leute, die quasi eben anfangen, diese Musik zu machen, eben auch glauben, dass sie das nur machen können, wenn sie die Drogen nehmen, die Leute nehmen, die das vorher schon gemacht haben. Ich kann nur von mir selber sprechen, als Samy Deluxe damals übers Kiffen gerappt hat in Grüne Brille, fand ich es natürlich super interessant und wollte nichts lieber als kiffen, ja. Und ich glaube, dass da halt schon eine Verschiebung stattgefunden hat, so, dass mittlerweile Marihuana total normal geworden ist. Also es ist ja, wenn ich in Berlin im Sommer rumlaufe, dann an jedem zweiten Tisch, in jedem Café wird einfach gekifft. So, es ist zwar nicht erlaubt, es wird aber gemacht, es wird geduldet und es ist auch keine große Sache. Das wird ja nicht heimlich irgendwie hinter der Ecke der Joint gedreht, sondern viele Leute haben auch diese Vaporizer, die halt eben das Gras auf eine schonende Art und Weise verbrennen und so weiter und so fort. Mhm. Es ist halt so im Grunde nichts anderes als ein Smoothie zu trinken. Und Kokain ist dann eine ganze Zeit lang so das neue Gras gewesen im Rap. Aber das ist, glaube ich, auf Dauer ein bisschen teuer und das hält man auch, glaube ich, nicht so, also ich weiß es nicht, aber ich vermute, man hält das nicht so lange aus und dann kamen halt eben neue Drogen ins Spiel und man hat es jetzt gerade an Lil Peep zum Beispiel ja auch gesehen, dass das ein schlechtes Ende genommen hat einfach. Und man hat das, man sieht es hierzulande auch an Leuten wie zum Beispiel Miguel Pablo. Das ist kein Rapper, das ist ein YouTuber, der aber auch erst Ende, also Anfang 20 ist, glaube ich, der halt mit seinem YouTube-Kanal extrem erfolgreich geworden ist. Der macht Pranks und so weiter und so fort. Hat super viele Sponsoring-Deals bekommen, wurde mit Geld zugeschissen und ist halt eben nur noch auf Party gegangen und hat eben auch angefangen zu kiffen und andere Drogen zu nehmen. Und der ist jetzt eben in Behandlung, weil er eine Drogenpsychose hat. Und nichts anderes ist ja am Ende auch Yung Lean widerfahren, um jetzt mal den Bogen zu schlagen so. Und auch dieses, also dieses ganze Drumherum, das quasi dann, wie du gerade erzählt hast, dass sein Manager sozusagen eben auf dem Weg zu ihm ins Krankenhaus, weil er selber Drogen verballert ist, von Dings fährt und stirbt. Das ist ja, also es ist ja sehr unglaublich tragisch und traurig alles miteinander und so komplett konträr zu dem, zu der Welt, in der diese Leute angefangen haben, diese Musik zu machen. Ja?
Ja, ja. Sehr behütet und auch von diesem seltsamen Retro-Charme und dieser seltsamen Vaporwave-Ästhetik irgendwie geprägt, dass überall irgendwie ein N64 herumfliegt und da nochmal ein digitaler Delfin.
Ja, das ist krass. So habe ich es nämlich, das ist gut, dass du das jetzt so zu Ende führst, weil das stimmt, ne? Also du machst quasi ja aus einem Gefühl heraus diese Musik und dann landest du auf einmal genau am anderen Ende davon. Du bist eigentlich auch noch, also weil auch, glaube ich, weil die Aufmerksamkeit für diese Leute einfach auch noch zu viel ist. Die sind noch zu jung. Ich habe gestern angefangen, diese Sendung zu gucken. Wie heißt sie? Chasing Cameron? Ich weiß es nicht genau. Über diesen YouTube-Dude, der bei diesen Mac-Cons immer so einer dieser 8 großen Teenie-Stars war. Wie heißt denn die Sendung? Heißt die doch? Die heißt Chasing Cameron. Kann ich sehr empfehlen, auf jeden Fall. Und in der ersten Folge sind diese Jungs, die alle noch nicht mal 20 Jahre alt sind, super emotional die ganze Zeit. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass die einfach, die können das, was da alles passiert, in so schneller Zeit überhaupt nicht verarbeiten und suchen sich dann eben verschiedene Ausflüchte. Ich glaube, also ich weiß nichts über den Gesundheitszustand von Lil Peep. Ich glaube, dass er auf jeden Fall auch depressiv gewesen ist. Ich weiß aber nicht, ob der das schon vorher war oder ob das erst durch quasi diese große Aufmerksamkeit, die er bekommen hat, passiert ist. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie, ich finde das alles sehr schwierig und gefährlich. Und weiß gar nicht, wo ich jetzt drauf hinaus wollte mit meinem Lava-Flash. Aber vielleicht weißt du es, Kotaro.
Es ist ja relativ einfach. Es ist Drogenverherrlichung. Es ist schlichtweg das Verherrlichen von Drogen, was von Anfang an irgendwie in Musik, ja, was seit Jahrzehnten ein Thema im Musikbusiness ist, bloß halt auch durch gerade Rap eine gewisse Verstärkung gefunden hat.
Ich habe mich halt auch gefragt, weil die Beatles haben auch schon LSD genommen und so weiter und so fort und es wird wahnsinnig viel Heroin gespritzt oder einfach auch Gras geraucht und so weiter und so fort, aber ich glaube eben schon, dass durch die Dokumentation der neuen Medien das alles eine Verstärkung bekommt eben, ja.
Das halt und ich finde es sehr, sehr schwer zu sagen in der Hinsicht. Es ist, also was Yung Lean betrifft, der ist abgestürzt in der ganzen Scheiße, um es wieder zurückzufassen. Musikalisch ist es natürlich sehr vage dahingestellt, aber wenn man so ein Yoshi City von 2013-14 gegenüberstellt einem Red Bottom Sky von der neuen Platte jetzt, da ist zum einen eine musikalische Entwicklung, auch stimmlich seinerseits, was Gesang angeht, völlig erkennbar und eine ganz andere Stimmung einfach. Also man merkt einfach, dieser Mensch ist in einer ganz anderen Lebensphase, hat irgendwie was drauf geschafft, traut sich auch musikalisch irgendwie mehr. Und das ist auf jeden Fall ein Schritt, finde ich. Ich möchte jetzt gar nicht weiter auf dieser Drogengeschichte rumreiten, weil ich glaube, da ist alles zu gesagt. Ich finde, diese Platte ist ein ziemlicher Schritt für Yung Lean. Und hoffentlich auch, was seinen Lebensentwurf angeht, weil er hatte ja alle Sympathien, ne? Ja. Also der bricht so raus, ist es eigentlich ein Gag, dieser 16-jährige Schwede, ist das, welche Comedy-Show steckt jetzt dahinter, dass der jetzt so durchgeht? Das war so ein bisschen wie Big Chuck vor 4 Jahren.
Ja, oder Moneyboy auch, also genau das Gleiche, man denkt so, meinen die das ernst, meinen die das nicht ernst, sie meinen es aber eigentlich, sie meinen es schon ernst. Und selbst wenn nicht, aber egal, da kommen wir später nochmal an anderer Stelle drauf, bei den Alben des Jahres nämlich.
Ja.
Ansonsten zur Musik, ich find's interessant, sagen wir es mal so, weil die große Frage ist dann ja, was kommt so, nachdem man quasi sehr unbeschwert einfach raushaut, dann sozusagen eben was macht, nachdem alle Welt drauf guckt. Und was passiert dann nach dem großen Hype oder Drogen oder sonst wie substanzinduziertem Höhenflug? Und schon interessant. Ich habe den Kurzfilm nicht gesehen dazu. Es gibt ja einen Kurzfilm zu diesem Album. Deswegen darf ich da eigentlich auch gar nicht drüber urteilen, aber ich frage mich halt, ob das jetzt schon wieder sein muss. Oder, aber andererseits, was auch immer, soll er einfach machen.
Ja. Soll er machen. Auf jeden Fall ist, was die Platte angeht, was Gutes bei rumgekommen.
Ja.
Das wäre. Ach Gott, okay, also was Promi-Figuren. Lass uns schnell Morrissey rumbringen, dann haben wir es hinter uns.
Ja, komm. Also ich habe es nicht gehört, geht mir am Arsch vorbei. Kotaro, du bist dran.
Gut, dann wollen wir nicht viel mehr sagen, weil ich finde auch, wenn einer die ganze Zeit so am dummen Labern ist, dann sollte man ihm auch nicht mehr viel Bühne bieten. Die Platte heißt Low in High School. Wird dominiert von einem wunderschönen Track namens Spend the Day in Bed, und das ist eigentlich so die grundlegende Moral der Geschichte. Einfach mal häufiger im Bett bleiben oder in Bildern gesprochen, einfach mal häufiger sich für sich bleiben und nicht alles nach außen tragen. Das, er hat sich eigentlich den besten Rat schon selbst gegeben auf der Platte. Musikalisch ist es sehr... Sagen wir mal, ist es nicht mehr sehr straight, da passiert viel, da ist viel Bläser, viel Bombast, also der hat versucht, sich richtig auszutoben zwischen zurückgezogenen, lockeren Britpop-Sachen und dann wieder sehr bombastischen Sachen wie I Bury the Living. Da passiert schon viel hin und her, für manche Morrissey-Fans wird es ein bisschen zu viel sein, schätze ich mal. Nicht die stärkste Platte. Man freut sich zwar, dass die Stimme wieder zurück ist, das wird aber getrübt eben dadurch, dass er nur Scheiße erzählt gerade eben außerhalb. Also um kurz den Kontext zu geben, er hat ein riesen Spiegel-Interview gegeben, in dessen Zug er so Leute wie Harvey Weinstein verteidigt hat und Sachen gesagt hat, von denen andere vielleicht eher Abstand nehmen würden.
Er hat einfach Scheiße erzählt.
Ja. Und das macht er häufig.
Ja.
Macht er häufig und gern. Man weiß nicht so recht, ob er sich nicht kontrollieren kann oder ob er einen Hang zur Provokation hat, wie auch immer. In dem Fall war es halt einfach dumm.
Ja.
Ja. So. Das ist es halt. Man kann gerade nicht über Morrissey reden, ohne irgendwie auf seine öffentlichen Äußerungen zu kommen. Das geht einfach nicht. Da hat er sich selber in Bein gestellt. Auch als Fan, ich mag Morrissey, ich mag die Smiths, ich liebe diese Songs, aber nee. Sorry, Digga. Diesmal nicht.
Nee. Nee, nee, nee. Ja, und dann damit ist eigentlich schon alles gesagt für diesen Monat, oder? Nein, also ich meine, es gibt noch ein paar mehr Sachen, aber ich finde es alles nicht so wahnsinnig berauschend. Wir haben zum Beispiel so eine Akustik-Collection von Boy, die mich aber ziemlich kalt lässt. Ich glaube, das liegt aber weniger daran, dass das schlecht gemacht ist, sondern vielmehr habe ich einfach die Sachen krass tot gehört von denen.
Ja.
Irgendwie tut das nichts mehr bei mir.
Das ist, man merkt auch daran wieder, es geht dem Ende des Jahres entgegen. Die viele Acts kommen um die Ecke mit so Akustik-Collections, mit B-Seiten-Geschichten, wie zum Beispiel auch Sufjan Stevens mit The Greatest Gift, was diese Sammlung an Remixen und an Resteverwertungen von seiner 2015er Platte Carrie and Lowell. Das ist schön. Es ist sogar bei uns in den Top 10 gelandet, ne? Bei Plan B.
Ach was. Ich muss gestehen, ich habe für die Platte, sag ich schon, für den Podcast habe ich es gerade überhaupt nicht gehört. Ich habe aber wohl er hat das selber so ein Stop-Motion-Video gemacht zu der einen Single. Fand ich ganz cool. Also, ich meine, der macht eigentlich eh wenig falsch, oder?
Überhaupt nicht. Und auch diese Nummer mit den vielen Remixen. Und das ist, das klingt alles nach Stückwerk. Das ist aber in sich wieder stimmig, weil es ist halt, Sufjan Stevens hat halt, so dumm es klingt, er hat den Bonus auf sich selbst. Der Typ kann relativ wenig falsch machen. Er geht sehr häufig stilistisch halt in eine Richtung. Und das ist sehr gefällig auf eine Art und Weise, aber auf eine seltsam gute Art und Weise. Der kann sogar fucking iPhone-Demos draufhauen, genauso wie es Dylan auch gemacht hat. Und es klingt sehr, sehr schön.
Ja.
Und es überstrahlt in seiner Einfachheit manch andere Platte diesen Monat um Längen. Und das finde ich sehr, wenn ein Künstler sowas hinkriegt mit den Überresten einer 2 Jahre alten Platte, dann spricht das schon sehr für den Künstler.
Voll.
Und gegen den Monat.
Und gegen den Monat, ja. Ich mache gerade übrigens einen Trend aus in Sachen handgemachte Gitarrenmusik, die er ja auch macht, nämlich den Trend zur Persönlichkeitsentwicklung. Ist dir das mal aufgefallen? Also so ein Mac DeMarco zum Beispiel, das funktioniert ja auch viel, weil der Typ einfach ein Character ist auf eine gewisse Art und Weise. Gar nicht jetzt, meine ich, so ein richtiger, also nichts, was am Reißbrett entstanden ist, aber alleine schon dieses leicht aufgedunsene Gesicht mit der Zahnlücke. Genauso wie Sufjan Stevens eben dieser Stückwerkler ist, dieser sympathische, der auch noch dieses Weihnachtsalbum in der Hinterhand hat. Hat er doch, oder? Der hat doch so ein Weihnachtsalbum mal gemacht, oder nicht?
Der hat, glaube ich, 2 sogar.
Ja. Yeah. Yep. So eine Sachen, ich glaube, darüber separiert man sich dann eben von vielen anderen Singer-Songwriter-Vögeln, weil es ja schon einfach eine ziemlich große Masse an bärtigen Gitarrenspielern ist.
Ja, also was das angeht, können wir auch, ich weiß nicht, ob er später noch auftauchen wird, deswegen nenne ich ihn jetzt schon, Father John Misty da auch noch in den Kessel werfen, der auch so ein, der sich inszeniert als der Typ, der irgendwie halb am Runterkommen auch sehr amüsante, aber schockierende Interviews gibt und auch hart vom Leder zieht, der ehemalige Folkrocker, der jetzt völlig am Rad dreht. Das stimmt schon. Also Personality, so eine Art Persona, so ein Charakter eben zu entwickeln. Ja, okay. Weil ich wusste nicht ganz, was du damit meinst mit Charakterentwicklung. Also okay, sie sind persönlich gewachsen an ihrer Musik, aber dazu kennen wir sie nicht mehr.
Also ganz dumm gesagt, so dass man die halt auf gewisse Merkmale oder Äußerungen oder Rollen sozusagen runterbrechen kann.
Der Typ mit der Zahnlücke, der Typ mit dem frechen Maulwerk, sowas. Ja.
Genau, ja.
Witzig. Ja, das ist
genauso
was
wie
es
Adam Levine. Ja, eben. Das macht sie spannend und das macht es eben auch einfacher, sich diese Leute zu merken, weil wenn die Musik alle gleich klingt, dann ist das immer viel wert, glaube ich. Genauso wie Adam Levine, der auch ein unglaublicher Schönling war und ist. Tolle Überleitung zum Maroon 5-Album, wie du merkst.
Hervorragend. Bitte, nimm dir alles raus. Das Einzige, was ich beitragen kann, ist das Letzte, was ich von Maroon 5 groß mitbekommen habe, war Adam Levine auf einer Bandenwerbung für Anti-Aging-Creme.
Ach was, das wusste ich nicht. Ja,
der macht
keine Ahnung.
Die Agent-Creme, passt.
Okay, ja, das passt auf jeden Fall. Ich kann auch nicht so viel dazu beisteuern, außer das Album hat mir ganz gut gefallen. Also ich finde es irgendwie geil, so dass diese Bands, die so Anfang, Mitte der 2000er so ein bisschen sehr glatt waren und bis jetzt durchgehalten haben und irgendwie es geschafft haben, auch genug Geld zu verdienen, jetzt so eine gewisse Narrenfreiheit haben und dann so ein Album wie Red Pill Blues auf die Beine stellen können. Eins, was sich musikalisch nicht nur in eine Richtung bewegt, auf dem Kendrick Lamar und ein Future und A$AP Rocky Platz haben. Und ich finde allein schon, wie Adam Levine auf Best For You, auf diesem funky Intro da reinkommt. Das hat schon fast was von Bruno Mars. Genauso hast es dann aber eben auch wieder so klassische Pop-Rock-Momente oder eben auch solche Sachen wie ein Feature mit einem Future. Feature mit Future. Ja, es ist natürlich immer noch irgendwie lupenreine Popmusik, aber die will nicht mehr so sicher gehen wie damals. Und das finde ich irgendwie cool.
Also fehlen auch so ein bisschen die Hits darauf? Also man
ja, ich
wartet
keinen
ja
gehört.
Bei so einer Band.
Ich habe keinen gehört.
Cool.
Ja.
Aber es ist ja so, solche Bands, das sind die aktuellen Rockbands der letzten Jahre. Maroon 5, One Republic, Imagine Dragons. Das ist R&B infusierte Rockmusik, die sehr chartkompatibel ist und natürlich auch von den ganzen Radiostationen, die auf diesen eher ungefährlichen, erwachseneren Content auch abgehen, natürlich dankbar abgenommen wird. Und da guckt man natürlich erst zuallererst, so als Radiomacher, so schlimmes Ding, man schaut auch, wo ist die Single. Mhm. Und wenn das auf einem Album offensichtlich fehlt, dann ist das für den kommerziellen oder für die Verwertung als Radiosender, als zum Beispiel, keine Ahnung, als jetzt nicht eins live, sondern Radiosender, die halt wirklich so die älteren Schichten ansprechen, wo dann nicht so musikalisch anspruchsvoll sind, sagen, ja scheiße, da können wir ja diesmal gar nichts mitmachen. Aber künstlerisch finde ich das dann interessant, wenn dann so eine Band dann sagt, ja okay, dann lass mal ein bisschen zurück. Aber das ist, ich habe die Platte jetzt nicht gehört, deswegen will ich da jetzt gar nicht groß weiter drauf rumhaken. Ich fand nur ein bisschen tragisch, was das angeht, dass sie halt den Albumtitel Red Pill Blues genommen und dann gleich einen Shitstorm abbekommen haben, weil Red Pill ist anscheinend ein Begriff, ein Kampfbegriff für die Männerrechtsbewegung.
Yo, so heißt der Thread bei Reddit nämlich. Stimmt.
Und deswegen haben sie zu spät gemerkt und dann war die Produktion schon am Laufen, dann konnten sie es nicht mehr ändern. Und jetzt werden sie ständig drauf angesprochen, ob sie irgendwie dieses Männerrechts, diese Männerrechte-Bewegung irgendwie unterstützen wollen. Und das hatten sie überhaupt nicht im Sinn.
Unglücklich. Sehr unglücklich.
Ach, ja, ja,
das stimmt. Aber ey, das ist dann auch so, da muss man dann halt auch schauen. Ich will es jetzt nicht runterspielen, aber ist halt auch die Frage, wie viel Prozent der Bevölkerung regelmäßig auf Reddit abhängen und insbesondere diesen Red Pill Thread kennen.
Ja.
Ich kenne jetzt auch die Bedeutung, die Jungs dahinter vermutet haben oder die sie eben damit ausdrücken wollten, das kenne ich jetzt auch nicht, aber egal. Was hast du denn noch gehört?
Ja? Ja, das ist Matrix halt. Also die fanden halt, weil die auch irgendwie Matrix-Filme sind, die fanden das cool. Und diese Bewegung nimmt halt eine recht ähnliche Bedeutung wegen, wir haben die rote Pille für euch, wir zeigen euch die Wahrheit. Deswegen Red Pill. Also
okay.
Total dumm. Eine Platte, von der ich sehr gerne noch sprechen möchte, ist Fjord. Mit Couleur.
Gut, habe ich nicht gehört.
Das macht also insofern nichts.
Pass auf, gut, aber dann sprichst du jetzt noch über die schnell und dann habe ich noch so einen ganz kleinen Mini-Soundcheck mit vier Platten und dann gehen wir an unsere Alben des Jahres.
Ich glaube, das können wir machen.
Gut.
Schön.
Er ist jetzt übrigens den Riegel.
Dann ess den Riegel. Ich muss dann halt kurz noch was zu Wolfpack sagen, weil die sind halt auch sehr schön.
Außer du hast die auch noch.
Nee. Meine Güte. Fjord, wundert mich nicht, dass Jan da nicht drauf eingegangen ist. Es ist halt Hardcore. Es ist schrammelige, laute, böse, große, soundwandmäßige Gitarrenmusik von einer Band aus Aachen. Es ist die dritte Platte von ihnen, Couleur. Dazu ein sehr schönes Schwarz-Weiß-Cover von zwei kleinen Jungs in was sind das? Clowns-Kostümen. Und das sieht mehr nach Spaß aus, wie es klingt. Es ist ein sehr hartes Album. Es ist Screamo-Gesang. Das separiert natürlich die Hörerschaft auch nochmal. Aber es ist so klar, auf den Punkt, so packend und auch so abwechslungsreich, wie es Fjord bisher noch nicht gepackt haben. Und das ist ja häufig so, Bands versuchen eine Menge, kriegen dann auf einem Song, wie zum Beispiel in dem Genre, nochmal einen schnellen Teil mit rein oder haben ein grundsätzlich schnelles Tempo, wollen da aber dann nochmal hier den Gesang nochmal verlangsamen oder künstlich nochmal irgendwie runterbrechen. Das ist hier nicht der Fall. Hier ist entweder der Song sehr brachial und dann stimmt auch der Text und die Lyrics dazu, wie zum Beispiel im wundervollen Raison. Das ist ein sehr, nicht träge, aber ein sehr schwerer Song darüber, wie man einfach die Geduld verliert mit Leuten, die politische Zustände in Deutschland entstehen lassen können, die uns schon mal in die Scheiße geritten haben. Und die Hookline ist halt, ich bin so müde vom Zählen, ich habe 1933 Gründe, schwarz zu sehen. Das musste man vielleicht noch dazu sagen, Fjord singen auf Deutsch. Mhm. Und sie bringen halt viele Sachen sehr gut auf den Punkt. Sei es Frust über die Politik und politische Zustände, sei es auch Liebe, dass sie auf die Art und Weise seltsamerweise auch sehr überzeugend rüberbringen, weil wenn einer dich so ankreischt, dann glaubt man eigentlich nicht, dass er einem gerade eben seine Liebe beichtet. Aber das kriegen sie auch hin auf dem Album. Es ist einfach, wer auf Gitarrenmusik steht, der harten Gangart, findet hier ein sehr ausgeklügeltes Werk und einen bisherigen Karrierehöhepunkt, finde ich. Von einer Band, die sich nicht nur versteift auf eine Sache, auch wenn stilistisch alles relativ gleich klingen kann für Leute, die von außen können, sondern die auch viel ausprobieren. Zum Beispiel haben sie auch ein tolles glaube ich, Video am Stück aufgenommen, wie sie diese Platte oder zumindest Songs aus der Platte in einem alten, stillgelegten Hotel live performen. Reinkommen in das Hotel und dann einen Song nach dem anderen spielen an verschiedenen Orten in diesem Hotel. Das sah schon wahnsinnig atmosphärisch und geil gemacht aus und war ein super Vorgeschmack auf eine Platte, die ähnlich einen dann mitzieht und reinwirft in dieses Gefühl und man einfach dranbleiben will und gucken, was passiert. Mhm. So, und das mal zu weit zu Fjord. Das ist die harte Seite des Lebens. Auf der anderen Seite stehen dann so ein paar Nerds aus Michigan namens Wolfpack mit V geschrieben. Die machen Funk. So vier weiße Jungs aus Michigan, die sich an der Uni getroffen haben und wieder klingen wollen wie Rhythm Sections der 70er und 60er und halt unfassbar schön Funk machen. Videos dazu machen, in denen kleine Comicvögel um sie herum fliegen, sie irgendwie auf dem Vorgarten einen wunderschönen Song performen, live einspielen und einer, der eigentlich die Drums spielen sollte, spielt halt nicht die Drums, sondern trommelt auf Pancakes herum, die bei ihm vor ihm stehen. Die haben also eine Menge Spaß und genau dieser Spaß äußert sich auf Mr. Finish Line. Wunderschön akustisch, das ist olle Musik, also sie klingt wirklich alt, aber sie kriegen dann natürlich auch die ganzen Legenden, ne? Die haben den Gitarristen von James Brown da, mit dem sie Musik machen. Die haben Bootsy Collins da, den alten Funk-Basso-Maestro, der vollkommen, kennst du den?
Ja, klar.
Jeder kennt Bootsy Collins, meine Güte, der Typ mit den riesen Plateauschuhen und der irgendwo in einen Glitzertopf gefallen sein muss mit 20. Der Typ ist mit dabei. Es klingt einfach unfassbar funky, alt, geil und edel. Und das macht, ich habe das Ding gehört und es hat mir den Winter im Kopf geskippt. Es war plötzlich wieder warm und Sonne. Das macht Wolfpack, das macht das Album Mr. Finishline.
Ach, toll. Toll, toll, wow. Toll.
Wow.
Was wollte ich noch empfehlen?
Vier Platten,
genau, richtig. Nee, nur drei. Die eine ist scheiße, deswegen rede ich gar nicht was über sie. Beziehungsweise doch, hört sie euch nicht an. Beziehungsweise macht, wie ihr wollt. Roma Plasm von Bath. Das sind so queere Klanggeschichten. Ziemlich nervig, ehrlich gesagt. Und ein bisschen beliebig auch. Also ist in Ordnung. Ich glaube, Leute, die es mögen, mögen es auch weiterhin. Aber ich fand es jetzt irgendwie ein bisschen lasch. Ansonsten noch kurz Eiskalt kann ich sehr empfehlen von Luciano. Oder Luciano, ich weiß immer nicht genau, wie man ihn ausspricht.
Je nach Region. Staluciano.
Ja. Der kommt auch bei uns in die Sendung, in das Namensspecial.
Sehr gut.
Die Folge wird heißen Say My Name. Cotaro.
Ist gut, ne? Say My Name. Geil. Dann
ja,
Sample mal Breaking Bad. Geil.
Ach so, ich dachte an Destiny's Child. Ja, guck mal, da sieht man ganz genau, warum wir uns so unterscheiden voneinander.
Warum wir uns so ergänzen.
Ja.
Ah.
Genau, jedenfalls, der hat ein Album gemacht, Eiskalt, der Typ ist so ein YouTube-Klickmonster, man kennt ihn vielleicht von Jagen die Mio oder Jäger, das sind so seine ersten Hits gewesen, da hatte er dann auch ein Mixtape, mittlerweile eben kommt das alles über Universal raus und ich mag den, der macht zwar auch die Musik, die gerade alle machen, aber der hat eine sehr tolle Präsenz auf seinen Tracks, eine ganz eigene Stimme, so einen leichten Sing-Sang-Flow und es geht eigentlich auch immer nur um Jackie Cola saufen, vom Späti rumhängen oder illegale Geschäfte machen, aber ich finde, er macht es auf eine sehr eigene Art und Weise. Kann ich sehr empfehlen. Dann auf meiner Liste auch noch für alle, schon ein bisschen länger draußen, aber für Leute, die sich für russische Popmusik interessieren, Ariadna, okay, von Keda Livansky. Das ist eine junge Sängerin aus Russland, die gute Videos macht und auch gute Musik. Und ich finde es irgendwie schön, dass jetzt auch mal russische Popmusik oder Musik bei uns ankommt, die eben so klingt. Ja, wie soll man das denn? Also, da werden wir gleich auch im Rückblick nochmal drüber sprechen. So, und diese Teenager-Traurigkeit, so, das ist, die hat in den letzten Jahren ja so einen Ostblock-Anstrich bekommen, wenn ich das jetzt mal ganz dumm und plakativ sagen darf. Und das ist gute Musik für sowas. Und dann außerdem noch Aiche oder Aiche, ich weiß es nicht genau, wie man es ausspricht, so heißt das Aiche. Album. Vielleicht auch das. Wie hieß Aiche, Écoutez-moi, wie hieß nochmal diese Band?
Aiche, das war doch der Typ ursprünglich. Écoutez-moi.
Egal, brauchen wir nicht drüber reden, kennt jeder.
Khalid.
Joseph Shabazin hat dieses Album gemacht, von dem ich nicht weiß, wie man es ausspricht, was wir dann auch in unserer Say My Name Folge nochmal genauer unter die Lupe nehmen werden. Der Typ ist Saxophonist und Ambient-Musiker, der schon mit War on Drugs zum Beispiel gearbeitet hat auch. Sehr sphärisches Ambient-Album für die stillen Stunden. Auch sehr zu empfehlen. Ja.
Tja.
Ja. Das war's, glaube ich. Achso, und dann das noch, wer Bock hat auf Hoops, Tapes 1 bis 3, verrauschte Tape-Aufnahmen zwischen Chillwave, Surfpop und Psychrock, kann ich auch empfehlen. Hoops mit Doppel-O.
Schönes Ding. Mhm. Also zumindest Tape 1 habe ich gehört und da waren schon ein paar kleine Perlen dabei. Das ist lustig, weil wieder Songs einfach aufhören. Das ist so, und diese Tape-Charakteristik haben sie gut durchgezogen. So, der Song ist so, man denkt drei Viertel lang und zack, ist er aus, kommt der nächste. Schön. Ja, also da haben wir doch ein paar kleine Perlen rausgefischt aus dem Monat, wie wir es über das ganze Jahr hinweg getan haben. Wir machen eine kurze Pause mit einem kleinen eingespielten Soundeffekt, der wie sonst auch ist. Ich weiß nicht, wahrscheinlich machen wir einfach nur das Tellergericht-Intro. Und dann kommen wir gleich wieder mit den Platten des Jahres 2017. And it goes
a little something like this. A little something. Tellergericht.
Mir ist gerade wieder aufgefallen, Jan, wie schlecht die Schokolade von der Kinderüberraschung überhaupt ist, ne?
Boah. Ja, die ist schon ziemlich schlecht, das muss man wirklich sagen.
Kinderüberraschung schmeckt immer zuverlässig gleich scheiße, wie McDonald's.
Ich habe neulich das erste Mal McDonald's an diesem Terminal bestellt. Das war vielleicht krass, du.
Das ist crazy.
Das war so ähnlich wie Tesla-Fahren für mich, ja.
Das ist wirklich seltsam. Ja, ich meine, sie geben sich schon Mühe und im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchen sie schon qualitativ auch im Service irgendwie was hochzubuttern. Aber im Endeffekt schmeckt es halt, wie es schmeckt. Naja. Nice try, no banana. In diesem Sinne, die Platten des Jahres 2017. Meine Damen und Herren, Little Something gibt es jetzt seit einem knappen Jahr. Genug Stoff hat sich angesammelt. Es hat sich tatsächlich genug Stoff angesammelt. Ich bin durch unser schlaues Google Doc da durchgegangen und ich habe mich an fast jedes Album irgendwie noch erinnern können. Das fand ich faszinierend. Und es hat sich schon eine Menge angesammelt, was wir da gehört haben. Und daraus dann eine Top 10 zu machen, was ein scheiß Aufwand, Alter. Wie sehen deine Longlists aus? Also ich habe drei Kategorien gemacht mit über 30 Sachen jeweils drin. So. Das ist krass.
Okay, also ich kann vielleicht noch ganz kurz sagen, das ist immer ein Riesenkampf. Früher habe ich mir immer gewünscht, dass mich jemand nach meinen Top-Listen fragen würde am Ende des Jahres, als ich noch jünger war. Dann wurde ich auf einmal gefragt und dann hat man auf einmal festgestellt, fuck. Also bei der Juice war das immer super schwierig, weil da ging es nämlich nur um Alben, da ging es nur um eine Top 10. Und zumal das waren noch nicht mal nur Alben, sondern auch Singles und auch alles andere, also auch Erlebnisse, Live-Konzerte, wer man getroffen hat und so, das konnte man alles mit da reinhauen. Damals haben das noch nicht jeder gemacht, deswegen war das immer nice, wenn man dann so 10 Gangster-Rap-Alben und hinten ein Buch, dann war das so, ich lese auch, Leute. Das war halt auch immer so ein Show-Off. Irgendwann hat sich das geändert und dann habe ich lange Zeit auch keine Listen gemacht und habe ich die letzten Jahre für die Intro öfter mal Listen gemacht. Ich schreibe jetzt leider schon seit längerer Zeit keine Reviews mehr für die, aber wenn man da Reviews schreibt, dann wird man auch gefragt als Autor und da konnte man Alben und Singles auswählen, so wie wir das jetzt ja auch machen für diesen Podcast hier in 2 Folgen und es ist unglaublich schwierig. Also ich habe es so ähnlich wie du gemacht. Ich habe ja jeden Monat eine Liste, wo ich immer die Songs reinziehe, die ich in dem Monat gerne höre. Einziges Kriterium dafür ist, dass sie auch in dem Monat rausgekommen sein müssen. Also ich ziehe dann auch, wenn ich später einen Song entdecke, ziehe ich den dann auch feinsäuberlich in den Monat, in den er reingehört. Und das ist immer gut für die Songs generell erstmal, also für die Liste mit den Songs, weil ich dann schon ganz genau weiß, okay, die anderen Sachen sind mir gar nicht so krass hängen geblieben. Bei den Alben ist es dann immer noch ein bisschen schwieriger. Ich habe dann halt auch, es sind ja jetzt schon ein paar Jahreslisten raus, ich glaube beim Rolling Stone, es gibt ja auch diese Halbjahreslisten, da kann man auch schon immer gucken, okay, hat man was vergessen oder so. Und um das dann alles abzugleichen, am Ende nochmal habe ich dann auch eben unsere Listen durchgeschaut. Hab daraus dann, glaube ich, 30 Alben aufgeschrieben und daraus galt es dann, die besten 10 herauszufiltern. Und eigentlich muss man die ja dann auch immer noch sortieren, gewichten von 1 bis 10 oder 10 bis 1.
Eigentlich. Das tun wir nicht, weil es erstens furchtbar unangenehm ist, wenn man Alben sehr mag, da schon irgendwie eine Gewichtung reinzubringen. Und zu sagen, das ist besser als das, weil dann muss man es im Zweifel ja auch noch begründen. Mhm. Und zweitens, es ist unser Podcast und wir tun, was wir wollen.
Richtig.
Das ist geil, wenn man das sagen kann. So, dementsprechend unsere besten 10. Wir können es ja, wollen wir das dann alphabetisch machen? Nein.
Nee, das ist mir, ich habe es ja nicht sortiert.
Gut, gut.
Also auch nicht alphabetisch.
Dann, dann machen wir es ja. So. Oh, die Liste ist, geht von oben geht von oben nach unten. Wir fangen mit dem untersten jeweils an.
Okay.
Gut.
Fang an.
Das selbstbetitelte Debütalbum von Muramasa.
Aha. Warum Muramasa? Das denn?
Muramasa klingt nach einem Reigen an verschiedenen Einzelsounds, Field Recordings und Instrumenten aus der ganzen Welt zusammengeschraubt und das auch noch sehr natürlich und passend zu einem höchst aktuellen UK-Sound oder nicht nur UK-Sound, sondern auch globalen Sound, der sich halt wirklich die Einflüsse von überall hernimmt. Sei es asiatische Instrumente, sei es Afrobeat, Afro-Trap teilweise, US-Hip-Hop und UK-Einflüsse. Und das Ganze hat dieser Typ, finde ich, faszinierend vermengt. Und mit einem Album, wo halt auch ein paar alte Sachen drauf sind, klar, die jetzt in den Jahren davor entstanden sind, die seine Highlights somit sind, aber die er auch kombiniert mit den richtigen Gästen. Tragischerweise außer der Single, finde ich, dem Lovesick, wo A$AP Rocky, finde ich, relativ uninspiriert irgendwas drüber gestylt hat, was jetzt aber auch nicht so sehr stört. Ich finde nur, man hätte mehr draus machen können. Aber insgesamt finde ich das, was Muramasa tut, nicht nur grundsolide, sondern höchst inspirierend. Und das hat sich eben geäußert in dieser Platte, die rausgekommen ist.
Schön. Schön, schön, schön. Bei mir auf, ja, jetzt hätte ich beinahe gesagt, bei mir auf Platz 10, was ja gar nicht stimmt.
Bei mir ganz unten in der Liste.
Bei mir ganz unten in der Liste befindet sich Yumi Zuma, Willow Bank. Ich habe diese Band des Öfteren schon in diesem Podcast erwähnt und habe tatsächlich sogar auch schon Feedback von Leuten bei Twitter bekommen und haben sich bedankt, dass ich ihnen diese Band gezeigt habe, was mich natürlich sehr freut, weil ich mag das immer, wenn man anderen Leuten Sachen zeigt und die gefallen denen dann auch. Ich habe immer diese Angst, dass ich Leuten irgendwas vorspiele und dann guckt man immer so freudig erregt und die sind immer so, nee, okay. Aber das ist bei Yumi Zuma ein bisschen anders. Dream Pop at its best, würde ich sagen. Kennengelernt habe ich die, habe ich glaube ich schon mal erzählt, über dieses Air France Cover damals, was schon bedeutet, wenn eine Band diese Band covert, dann ist eh schon alles klar, meiner Meinung nach eigentlich. Und mir gefällt das Willowbank-Album nicht ganz so gut wie das Debüt, aber nichtsdestotrotz habe ich extrem viele Songs von diesem Album im Laufe dieses Jahres sehr oft gehört. Also auch das Album selbst sehr oft gehört in Gänze. Es ist einfach richtig schöner, luftig, leichter, sphärischer Dreampop, den man geil nebenher laufen lassen kann. Mhm. Und einfach ein schöner Soundtrack für den Sommer und für mich auch tatsächlich irgendwie deutlich besser als Anna of the North zum Beispiel. Irgendwie habe ich diese beiden Bands immer miteinander gekoppelt, weil ich die ungefähr zur gleichen Zeit entdeckt habe und während Yumi Zuma eben schon EPs und auch ein Album gemacht haben. Und jetzt das zweite Nachlegen, war es bei Anna of the North ja lange still und ist am Ende dann doch nicht so toll geworden, wie ich es mir erhofft hatte. Ja. Und die Jungs und Mädels hier sind einfach ein schönes Beispiel dafür, wie man sozusagen seinem eigenen Sound treu bleiben und trotzdem sich einen Namen machen kann.
Ja, finde ich gut. Finde ich gut. Hat sich bei mir nicht wiedergefunden. Habe ich ganz vergessen, muss ich zugeben. Von daher, schön das. Yeah. Zweites von unten. Ich darf wieder. This Old Dog, Mac DeMarco.
Gerade noch drüber gesprochen.
Unfassbar. Gerade noch drüber gesprochen, genau. Und deswegen finde ich es auch schön, weil es ist ja genau das gesagt. Du hast es ja gemeint, der Charakter, den der Typ aufzieht. So ein seltsamer Slacker mit einer riesen Zahnlücke, der zu faul war, irgendwie das T-Shirt nach 3 Tagen zu wechseln und einfach weiterträgt. Dieses Image zieht er nach außen. Und dass so ein Typ dann auch noch so eine wunderschöne, soulige und teilweise auch mit Dream-Pop-Elementen angereicherte Welt erschafft auf seinem Album, wo man sich einfach gerne drin einnistet, wo man einfach gerne mit zuhört. Man fühlt sich sehr wohl, wenn man This Old Dog hört. auch, also als würde man bei diesem Typen zu Hause sitzen, bei dem es immer unordentlich ist, aber sehr gemütlich. So, das ist Musik für so eine Situation, finde ich. Und dabei auch noch musikalisch sehr, sehr ansprechend. Das mal zum Album an sich. Da, einige meiner Lieblingssongs finden sich dieses Jahr auf This Old Dog und On a Level zum Beispiel, was einen mit diesem Synthi, mit diesem Keyboard-Synthi, das so durchläuft, völlig gefangen nimmt. Das ist so einfach eigentlich, aber total langsam, total entschleunigt. Eine wundervolle Sommerplatte, die sich mir durchgezogen hat bis heute. Wenn ich irgendwie was Ruhiges, Entspannendes höre, dann ist This Old Dog mein Go-To-Album dieses Jahr.
Ha, okay. Da kommen wir bei mir später noch zu dieser Art von Alben. Davor werde ich jetzt hier deine, ich finde es übrigens toll, dass wir haben das ja nicht geprobt vorher, aber wir spielen uns hier die Bälle zu, als wären wir Boris Becker.
Wow!
Und wen kenne ich? Ich kenne nicht so viele Tennisspieler. Andre Agassi oder so. Egal.
Ja.
Was wollte ich? Achso, genau, der Boris Becker Film kann ich über.
Oder ich bin deine Film? Ich bin deine Steffi Graf. Was? Ja.
Ist der
Bobbele Film?
Ja, die Doku oder wie auch immer, kann ich sehr empfehlen. Die war gut.
Ah, die wollte ich gucken. Ist das nicht so? Was ist nochmal so der Punkt? Darf man das schon verraten an dieser Doku? Also für die, die es nicht gesehen haben?
Naja, also 50 Jahre, also er wurde ja 50 und es wird so ein bisschen ergründet, wer Boris Becker eigentlich ist. Also wer ist er für sich selbst, aber wer ist er auch quasi für Deutschland so? Und was ist auch aus ihm geworden? Also ich glaube, es geht also so ein bisschen im Subtext schwingt halt eben auch mit, dass das alles viel zu früh und kam und viel zu viel war.
Mhm. Mensch Boris quasi.
Ja, ich will mir übrigens unbedingt, also okay, nächstes Jahr, Ende nächsten Jahres werde ich mir mal die Boris Becker Biografie besorgen. Es gibt nämlich zwei. Die eine heißt Augenblick verweile noch und die andere weiß ich nicht mehr genau, wie die heißt, aber ich will die unbedingt mal lesen. Aber jetzt gerade liegen hier schon wieder, gerade eben kamen mit der Post schon wieder zwei neue Bücher, die ich aus Recherchezwecken brauche und ach, ich habe einfach viel zu viel. Jetzt habe ich mir auch noch eine PlayStation gekauft, Kotaro. Ich weiß gar nicht.
Dein Pile of Shame wächst in Breite und in Höhe.
Ist wirklich wahr. Aber die PlayStation habe ich schon seit zwei Wochen und ich habe die noch nicht angerührt. Ne? Die ist noch nicht mal ausgepackt.
Wow, das finde ich sehr, sehr gut an dir. Das muss ich auch nochmal sagen zum Ende des Jahres.
Verfrühte Nikolaus-Zeremonie jetzt hier.
Was ich wirklich schätze an dir, beziehungsweise bewundere eher, weil schätzen, das wäre eine andere Kategorie, aber was ich hart bewundere ist, dass du dich wirklich da in der Hinsicht voll dahinter klemmen kannst vor Sachen. Ich habe häufig genug das Problem, dass ich mich so leicht ablenken lasse und du bleibst so am Ball, ich wünschte, ich könnte das auch. Das ist so krass.
Ja, aber Kotaro, ich beneide dich und auch ganz viele andere Menschen darum, dass sie genau das eben nicht tun, weil das würde mir, glaube ich, mal ganz gut tun, sag ich ganz ehrlich. Ja. Also es ist, glaube ich, auf lange Sicht auch nicht gesund, immer nur Disziplin zu zeigen und nur zu arbeiten und Sachen eben sozusagen dann nach einem gewissen Regelwerk sich erst mit Dingen zu belohnen und so weiter und so fort. Ich bin ja jetzt auch nicht super krass pedantisch oder anal, wie die jungen Leute sagen, aber manchmal ein bisschen mehr locker machen wäre auf jeden Fall nicht verkehrt, glaube ich.
Weniger anal.
Mein Vorsatz Podcast für 2018, genau.
Aber
ich frage jetzt schon immer rum, so, welche Spiele ich mir kaufen soll und mach das dann auch und werde die ganzen Weihnachtsferien über, ich habe mir wirklich zwei Wochen Urlaub genommen, man glaubt es kaum, und da werde ich dann spielen. Also GTA steht auf jeden Fall auf meiner Liste. The Last of Us habe ich empfohlen bekommen. Außerdem auch noch von Sascha Ulich, schöne Grüße an dieser Stelle, zwei Indie-Games, Journey und Inside.
Oh, Firewatch.
Firewatch, genau, ja, richtig, das hat er mir auch empfohlen. Und dann warte ich eigentlich noch auf Red Dead Redemption 2, ist das dann, obwohl es eigentlich der dritte Teil ist, ne? Guck mal, ich kenne mich schon richtig aus, bin schon ein richtiger Zocker.
Berufskrankheit, du kennst besser dich aus über Sachen, bevor du sie überhaupt angefasst hast.
Ja, und was wollte ich noch? Irgendwas mit Colossus.
Wie beim Sex.
Das ist so ein altes PlayStation 2-Spiel, wo man immer gegen so Riesen kämpfen muss. Hat mir auch Sascha empfohlen.
Titanfall?
Nee.
Ja, Shadow of the Colossus.
Ja, genau, richtig, ja.
Das ist wundervoll, ja.
Ja. Genau, aber hier geht es ja um Musik und es geht um meinen nächsten Platz in den Jahrescharts und das ist das Album Thronfolger von Kalim. Seines Zeichens Mitglied von Alles oder Nix, dem Label von Xatar. Und der hat für mich dieses Jahr, hat mich total überrascht mit einem Mixtape-Album, Schrägstrich, ich glaube es ist schon, man kann schon ein Album sagen, auf dem er gezeigt hat, wie Straßenrap 2017 klingen kann, weil tatsächlich muss man ja sagen, viel Straßenrap ist mittlerweile so aufgeweicht und verwässert, geht in Richtung Afro-Trap und Dancehall und so weiter und so fort. Hat darüber so ein bisschen den Fokus verloren. Heute sind Farid und Kollega mit JBG rausgekommen, im dritten Teil, das besprechen wir wahrscheinlich dann in der nächsten Folge kurz. Aber Kalim hat irgendwie gezeigt, wie das 2017 klingen kann. Ist total düster, brachial, sehr lo-fi, fast schon so eine Art, mein Kollege Johann Voigt hat es mal beschrieben als Post-Trap. Und das stimmt tatsächlich auch so ein bisschen. Das ist ein total beklemmendes Album, auf dem total viel passiert, außer Beat und Rap, durch Adlibs, durch Soundeffekte, durch Effekte auf den Stimmen. Das ist gar nicht so konzeptionell, wie man das jetzt gerade vermuten würde, wenn ich darüber spreche, sondern es ist vielmehr diese ganzen kleinen Versatzstücke akustischer Art bauen sich zusammen zu so einem total düsteren Album, was ihm viel besser steht als ein West Coast Mixtape, was er nämlich tatsächlich mal geplant hatte nach dem letzten der letzten Veröffentlichung, also quasi eben auf West Coast Beats. Und so wie er, also er hat, ich finde, wirklich es total gut geschafft, einen sehr zeitgemäßen urbanen Sound für das Jahr 2017 im Bereich Straßenrap zu erschaffen. Und das eben auch mit seiner Stimme auszudrücken, mit dieser sehr eintönigen Repetitivität mitunter. Also ich kann das wirklich durch die Bank sehr gut empfehlen. Sehr gut empfehlen. Ich kann es sehr empfehlen. Kalim Thronfolger, ja.
Aus dem September, ich erinnere mich, da hast du auch schon da sehr, sehr viele lobende Worte drüber gefunden. Mhm. War schön. Kann ich nach wie vor leider wenig zu sagen zu dem Album. Sehr aber ehrlich. Dann sage ich halt mehr zu meinem nächsten Platz. Bilderbuch. Ach. Magic Life.
Ja.
Also ich glaube, meine Zehnerliste ist mehr voller gewisser Sure-Shots. Bilderbuch ist ein klassischer davon. Auf Deutsch klingt wenig wie sie. Mittlerweile klingt viel wie sie. Also nach ihnen. Mhm. Ihnen nachempfunden. Aber das Ding ist ja, ich höre sehr häufig, und das finde ich immer sehr nervig, so, das klingt gar nicht deutsch. Das klingt überhaupt nicht deutsch. Und das ist dann so als...
Ja, aber das ist ja kompletter Bullshit.
Ja. Also man weiß... Man kann schon irgendwie nachvollziehen, wonach Bilderbuch klingen, wo sie auch, was sie selber geil finden, wie sehr sie Prince auch verehren und so.
Ja, voll.
Aber trotzdem schaffen sie da so einen komplett eigenen Bastard draus zu schaffen, wonach, und da möchte ich bewusst hochgreifen, nichts auf der Welt so klingt wie das, was sie machen. Das ist so eigen, zwar auch eine Fortsetzung davon, was sie schon mit dem letzten Album Schick Schock begonnen haben, aber das sind sie halt eher so mit dem Panzer durch die Gartentür gekommen und gesagt, so, da sind wir erstmal. Hier sind sie smoother. Hier haben sie eher so auf Partymodus geschaltet und feiern das voll durch. Sind mal sehr smooth, machen da hier nochmal ein Gitarrensolo rein, hauen dann aber einen Überhit raus wie Bungalow. Und der auf Jahre hinweg noch eigentlich so ein bisschen das, der Kommissar unserer Generation sein wird, was österreichische Hits angeht. Mhm. Das ist das Spiel mit Sprache. Und wahrscheinlich wiederholen wir alle positiven Punkte jetzt nur, die auch schon übers Jahr hinweg über Bilderbuch genannt worden sind. Dieses Spiel mit Sprache fasziniert mich aber nach wie vor noch so, wie man aus diesem kantigen, lyrischen, aber doch eher ungestümen deutschen Sprachwortschatz so viel Leichtigkeit rausholen kann, wie das zum Beispiel in Bungalow passiert, bitte lämme deinen Ladder. Das ist wunderschön. Mhm. Das ist so fast deutsch als französisch und umgekehrt. So Sachen wie Super Funky Party Time als Track, der mich mitzieht. Erzählt deinen Mädels, ich bin wieder in der Stadt. Dieses Album ist voller Songs, die einem vom ersten Hören an so in der Birne drin sind. Das muss ein Album erstmal schaffen, das muss eine Band erstmal schaffen. Und auch nachdem wir das Glück hatten, zu Rosenmontag, auch noch am Rosenmontag, mit Maurice zu sprechen, bin ich mehr denn je überzeugt, dass diese Band einen ganz genauen Plan hat von dem, was sie machen wollen und was, wie sie sich darstellen wollen, wie sie auch Marken reinbringen wollen in ihre Musik. Ein Thema, was dann später im Jahr bei einem anderen deutschen Künstler nochmal ganz groß werden sollte, der ich vermutlich auch noch auftauchen wird innerhalb der nächsten Stunde. Das finde ich faszinierend an Bilderbuch und deswegen Magic Life, eines meiner Platten des Jahres.
Schön. Bei mir auch wieder was Deutschsprachiges auf dem nächsten Platz und zwar DIY von Trettmann.
Ja.
Hast du den auch auf der Liste?
Ist in meiner B-Kategorie gelandet,
ja,
ganz knapp.
Ja,
ganz
ja, bei knapp. Mir sind auch einige Sachen in der B-Kategorie gelandet. Vielleicht können wir die noch in einer anderen Folge, vielleicht machen wir die in der Patreon-Folge, sprechen wir noch über ein paar Sachen, die hier quasi über die Tischkante gerutscht sind. Trettmann kennt man vielleicht, also manche kennen den vielleicht auch noch als Ronny Trettmann, als Reggae-Witzbold, der quasi sächsisch zum neuen Patois erklärt hat und damals den Sommer für alle ausgerufen hat.
Und 2006, ne?
Genau, das ist halt über 10 Jahre her und man wusste damals immer nicht so richtig, ist das ernst gemeint, ja, weil...
So ein bisschen wie Yung Lean.
Ja, genau, da wollte ich ja vorhin schon mal so kurz einen Hint geben darauf, was ich jetzt sagen wollte, weil... Genau, man wusste nicht, ob das so richtig ernst gemeint war. Der heißt Ronny mit Vornamen und macht eben so eine Musik. Wobei ich finde, dass diese Frage nach dem, ist das ernst gemeint oder nicht, auch ein bisschen exemplarisch für den Mindstate der damaligen Zeit einfach steht. Weil eigentlich ist es scheißegal, ob was ernst gemeint ist oder nicht. Solange es gut gemacht ist. Und das war aber damals, ist das so ein bisschen... das Problem gewesen, weswegen die ganze Trettmann-Sache nie so richtig losgegangen ist. Und es hat dann eben lange Zeit gebraucht, auch eben das Weglassen des Vornamens und das Finden eines Teams, was er eh schon kannte, was sich dann neu zusammengeschlossen hat. Das hat es alles gebraucht, um sozusagen eben Trettmann in seinen zweiten Frühling zu führen. Er hat nämlich mit Kitschkrieg zusammen zum einen einen guten Sound gefunden, zum anderen auch eine schöne Optik gefunden und mit jungen Rappern aus der deutschen Rap-Szene auch, Geistesverwandte, Sinnverwandte, wo fällt mir jetzt das richtige Wort ein? Seelenverwandte,
ja.
Genau. Und hat aus allen diesen Einflüssen, die er immer schon hatte, die neu dazukamen, zu dieser neuen Offenheit, die Rap 10 Jahre später irgendwie auch ermöglicht, was ganz Eigenes geschaffen, wo Cloud neben Trap steht, wo Grime neben Dancehall steht und hat damit ein Album gemacht, das alles hat. Also das Turn-Up-Songs hat, es gibt Representer, es gibt Sachen, die gehen eher in die Retrospektive. Und vor allen Dingen hat er auch 2 Songs da drauf, Grauer Beton und Geh ran, die unglaublich krasses Songwriting haben. Also die anderen Songs sind auch gut geschrieben, aber die beiden sind wirklich richtig heftig. Und in der Juice stand es schon, und ich möchte in der Rezension, ich möchte es gerne an dieser Stelle hier nochmal betonen, weil ich finde wirklich, dass man das so sagen kann, dass das Album in einer Tradition steht, in einer Linie mit Searching for the Young Soul Rebels von Jan Delay und auch Stadtaffe von Peter Fox. Das sind beides Alben gewesen, die Rap ein Stück weit in den Jahren darauf definiert haben und viel mehr Einfluss haben oder hatten, als viele Leute sich, glaube ich, eingestehen wollen. Und genau in dieser Linie steht eben auch DIY von Trettmann und ist für mich wirklich eine grandiose Platte. Ich habe sie eben gerade vor der Sendung nochmal gehört, ist wirklich stark. Shoutout auf jeden Fall an alle, die daran beteiligt gewesen sind in dieser oder anderer Weise.
Ja. Ich fand es faszinierend, zum ersten Mal Knöcheltief gehört habe. Man kennt das ja, also Leute wie du und ich, die mit Musik zu tun haben, wir haben irgendwann mal so einen Punkt, wir kennen oder wir haben zumindest so im Hinterkopf, okay, da passiert gerade irgendwas oder das ist was Besonderes oder vielleicht ist es einfach nur das Gefühl, hä, was ist das denn? Etwas, was wir überhaupt nicht richtig einordnen können und so eine Mischlage aus dem hatte ich bei Knöcheltief. Ich fand's nice, aber gleichzeitig auch so, muss ich erstmal drauf klarkommen. Und deswegen finde ich so schön, was daraus geworden ist. Auch mit der ganzen Platte, die dann halt so dieses Gefühl weitergezogen hat. Und mit Grauer Beton ist ja einer der schönsten Songs des fucking Jahres, wenn nicht der letzten Jahre, einfach auf diesem Album vertreten. Das ist so traurig und gleichzeitig halt geil gemacht. Und mit dem vielleicht besten Wortbeitrag von Materia dieses Jahr überhaupt. Abseits seines eigenen Albums auf Fast Forward das featured. Aber naja.
Ja, das passt auf jeden Fall, finde ich.
Ja, passt.
Ja. Klar, wir müssen ein bisschen reinhauen. Ich muss leider wirklich um 12.30 Uhr weg, deswegen sputen wir uns jetzt hier.
Aber das auch noch in der speziellen, Folge, meine Güte.
Das ist mein Leben gerade, ich sag's euch, von Termin zu Termin.
Das ist dieser Jan-Wehn-Lifestyle.
Wenn ihr wüsstet, wen ich heute noch treffe.
So, dann halt schnell und schmerzhaft, weil die nächste Platte, ich glaube, die hast du nicht gehört, Los Campesinos mit Six Scenes.
Nee.
Die Los Campesinos, alte Indie-Helden, und das ist wirklich so ein Ding, das habe ich draufgenommen, weil es mir persönlich gefällt. Häufig genug ist man halt in diesem Spagat, hey, was kann man nach außen tragen, was findet man quasi als Repräsentant einer gewissen Journalistensparte wichtig und wegweisend für Genres, für Musikszene allgemein, und was will man selber? Und der verdammte Uniknecht in mir wollte das und will das. Los Campesinos klingen wieder so schön und so rein nach geilem 2000er-Indie und wirklich hart alt geworden und überhaupt aus jeder Mode heraus, aber mischen das eben mit dem Lebensgefühl von Leuten, die halt die 30 jetzt halt schon eine Weile lang überschritten haben und verzweifeln daran, sehr, sehr schön, aber dabei musikalisch sehr, sehr ansprechend. Also wer die gute Indie-Platte dieses Jahr hören möchte, mit Texten, die Hirn haben, Enden von Beziehungen irgendwie an der portugiesischen Küste erzählen, dann ab mit euch zu Los Campesinos in ihre Arme. Die Typen, die einst You, Me, Dancing geschrieben haben und Indie-Discos über Jahre bestimmt haben damit. Jetzt mit Sick Scenes angekommen in den Anfang 30ern.
Schön. Vielleicht höre ich es mir mal noch an, wenn ich Zeit habe.
Bitte.
Bei mir Lang lebe der Tod von Casper. Das Album habe ich jetzt vielleicht nicht am Stück so oft gehört, wie ich es mit anderen Alben gemacht habe, die im Rahmen dieser Liste auftauchen irgendwo. Aber trotzdem ist die Platte irgendwie wichtig für mich gewesen. Zum einen, weil ich irgendwie relativ nah dran war, auf die eine oder andere Art und Weise, und dadurch eben auch mitbekommen habe, was für ein Kampf das eigentlich gewesen ist. Und dann am Ende zu sehen, wie sich das alles sozusagen auflöst, wie, Achtung, alles erleuchtet ist. und Leute eben dieses Album so wertzuschätzen wissen und dann eben auch die Erleichterung bei diesem Künstler zu sehen, das hat mich schon sehr beeindruckt und irgendwie eben dann auf eine andere Art und Weise sozusagen durchs Jahr begleitet, als nur dadurch, dass ich das Album gehört habe. Ich finde, es sind wirklich extrem starke Songs drauf. Ich würde mir auch ein klassisches Rap-Album von ihm auf jeden Fall wünschen. Ich weiß nicht, ob das kommt. Und selbst wenn ich wüsste, dürfte ich es ja nicht sagen. Aber trotzdem, da steckt extrem viel drin, das hat extrem viel Kraft gekostet, und dass am Ende dann das dabei rausgekommen ist, finde ich schon sehr beeindruckend, deswegen auch in meinen Top 10 Lang lebe der Tod von Casper.
Völlig. Ja, wäre bei mir später gekommen, deswegen kann ich jetzt auch nochmal kurz drüber gehen. Es hat sich gelohnt. Es hat sich schlicht gelohnt, da nochmal drüber zu gehen, drüber zu bügeln, den Scheiß zu durchleben, den er durchlebt hat, wie er häufig erzählt hat, und viele verschiedene Ecken Musik reinzunehmen. Portugal the Man, diesen Beat rauszuleiern, damit er drüber stylen kann. Genial. Was ich ja schön finde, ist, dass dann halt dasselbe Stückchen im Opener des Portugal the Man Albums selbst auch noch irgendwie mit eingebaut worden ist.
Ist das also,
Ja, erster Song auf Woodstock. Da hängt genau dasselbe Outro hinten dran. Es ist total witzig. Tja. Und das ist echt, du hast alles gesagt. Der Typ hat es geschafft, nach einem Album, wo man gesagt hat, wobei auch ein gutes Album war, aber halt nicht auf Dauer gefesselt hat, wie damals noch ein XOXO, dann wieder ein Ding rauszuhauen, was spannend ist, was tiefgründig ist, was Abgründe darstellt, und aber auf der anderen Seite auch wirklich ganz ungedrosselte Liebe, besonders im letzten Track, und was dann auch noch so explodiert in so einer wunderschönen Post-Rock-Explosion ganz am Ende. Ich bin hin und weg.
Ja, schön. So,
boom.
Dann kommen wir als nächstes.
Ja. So, zurück, weg von der Euphorie, hin zu Ketka, Ich versus Wir. Ja. Das ist auch wieder so ein Ding, das spricht sehr mein persönlicher Musikgeschmack heraus und die Freude darüber, dass sie zurück sind. Besonders die Freude, dass sie einen sehr starken roten Faden gefunden haben, nachdem das letzte Album dann doch sehr, sehr weich gewaschen war und sie dann zurecht, fand ich, dann ein paar Jahre irgendwie dann für sich herumgewerkelt haben. Gerade Markus Wiebusch, der dann auch das Soloalbum rausgebracht hat. Und Kätka jetzt mit dem Album zurückkommen, was super sperrig ist, aber gleichzeitig einen immer noch packt. Also es gibt ja sehr sperrige Musik, von der man denkt so, okay, nicht Tom Petty, sondern du weißt schon, irgendwie Tom Waits für Arme. Aber das hier ist Musik, die sperrig ist, aber einen immer noch von der Melodie her an Stellen kitzelt, die man kennt, zu denen man gut getanzt hat, aber die Themen reinbringt. Und das passiert jetzt gerade auch mit dem Song, den er gemacht hat über die Flucht, über die Grenze. Und viele andere Songs auf dem Album, die wieder mal zeigen, wie schön diese Band einfach leben, was manchmal total banal ist, die gelangweilten Gesichter im Bus, aber einem näher bringen kann, wie man, ohne dass man auf Leute zugehen muss, plötzlich Leuten ganz nah ist. Und das schaffen Kätka ganz hervorragend auf diesem Album. Hat mir sehr gut gefallen. Das ist eine Qualität, die auch die höchste Eisenbahn sehr gut hat. Bloß die machen das auf eine blumigere und vielleicht hellere Art und Weise. Bei Kätka ist es sehr dunkel geworden dieses Jahr,
genau.
Aber dadurch auch sehr, sehr wichtig und sehr nah.
Ich würde mir so sehr wünschen, dass ich einen besseren Zugang dazu finden würde, aber ich habe ihn mir selber, glaube ich, versaut, weil ich eben zur richtigen Zeit da nicht angefangen habe, damit angefangen habe.
Ja.
Deswegen ist wirklich schade, da bin ich echt ein bisschen traurig drüber. Aber traurig bin ich sowieso manchmal und wenn ich das bin, dann höre ich The Nothing von The Last Dinosaur. Ja, sorry, ich musste jetzt irgendeine geile Überleitung finden.
Die war sehr geil, die war wirklich sehr, sehr geil, ja.
Ach ja, liebe Radiosender, falls... Nee, ich habe eh keine Zeit. Ich kann nicht noch mehr machen, als ich eh schon mache. Ich weiß gar nicht, was los ist. Ich habe nur einen Kaffee getrunken und bin wirklich hier, also...
Du bist on fire, Alter. Bitte, let the fire burn.
Ja.
Tu es für mich.
Du kannst dir kaum vorstellen, wie ich drauf bin, wenn ich einen Tag über 4, 5 Grüntee und Matcha getrunken habe, ne?
Ja.
Aber ich meine wirklich ernst, der Fokus, den man beim Schreiben hat, wenn man Matcha und grünen Tee trinkt, also finde ich schon echt beachtlich auf jeden Fall.
Des Kokainas gleich, ja.
Ja, ihr merkt, ich bin runter von Dings, Guarana. Ich habe noch diese ganze Packung hier mit diesen Tabletten drin stehen, aber habe ich nie wieder angerührt.
Gott sei Dank verbrenn es.
Um Gottes Willen, dann steigt der Rauch in die Luft auf und dann
wird eine Guarana-Wolke pisse Deutschland und wir werden effektiv. Oh mein Gott.
Das wär's ja noch. Wir bekommen
plötzlich zwei Jamaikas gleichzeitig hin.
So, Schluss jetzt hier. Wir müssen zum Punkt kommen. The Last Dinosaur, The Nothing. Spätsommertraurigkeit at its best auf jeden Fall. Ich habe den jungen Herrn ja schon des Öfteren hier im Podcast erwähnt, ob seines exquisiten Musikgeschmacks. Und er kann aber nicht nur gute Playlisten erstellen, sondern auch sehr gute Musik machen. Also sprich, tief traurige, sehr nach Einsamkeit klingende Gitarrenmusik. Viel mehr kann ich dazu auch gar nicht sagen, weil es unterscheidet sich natürlich nicht so extrem von anderen gefühligen, emotionalen Liedermachern seiner Generation. Ich glaube, es ist dann so ein bisschen, hängt es auch davon ab, wann man, in welcher Situation man welches Album hört. Und in dem Fall war es eben The Nothing von The Last Dinosaur und ich möchte das an dieser Stelle kurz empfehlen.
Was soll man sagen? Ihr hört hier freiwillig zu und dann kriegt ihr halt auch unsere Top 10.
Ja.
So ist es. Genauso kriegt ihr LCD Sound System mit American Dream. Es ist vielleicht nicht mein Lieblingsalbum von LCD Sound System, wird es nicht sein, aber dafür ist es eben getränkt durch ein paar Fakten, die dann halt kommen. Zum einen die Freude erstmal grundsätzlich, dass sie wieder zurück sind. Dann die Art und Weise, wie sie zurückkommen, dass sie halt kein Riesenspektakel abziehen, sondern ein sehr konzentriertes LCD-Album abliefern, dass da ein großer Fokus ist auf den Geschichten, auf den seltsamen Neurosen und den Ansichten, die James Murphy mit sich durchs Leben in New York trägt. Und mir gefällt einfach dieser seltsam immer noch halb verkaterte und grundskeptische Disco-Sound und die Atmosphäre, die sie aufziehen, auch auf American Dream. Allein schon, dass es American Dream heißt, ist schon wieder so die Sorte Ironie, die mir sehr, sehr gut gefällt, besonders im Jahr 2017, wo wir in Amerika weniger, nicht weiter vom Traum entfernt sein könnte, wie man es derzeit ist. LCD Sound System, wieder zurück, einer meiner Lieblingsplatten.
Habe ich tatsächlich keine Erinnerung mehr dran. Ich weiß, dass wir es im Podcast besprochen haben, aber... Ja. Gar keine Ahnung mehr.
Es ist angenehme Disco-Musik mit einem gewissen Schwung Lyrik drin. Mhm. Bumm.
Okay. Ja. Okay, langweiliger konnte man gar nicht klingen, als ich gerade bei ihm. Okay. Wurscht. Ja. In a Mood von Slow Dancer. Habe ich ihn auch schon mal in diesem Podcast hier überschwänglichst gelobt. Ich weiß überhaupt nichts über diesen jungen Typen. Ich hatte auch ehrlich gesagt keinen Bock, mich damit zu beschäftigen. Weil, aber.
Vollzeitjournalist Jan Wehn.
Ja, aber ich sag's dir, genau das ist die große Kunst. Nämlich eben nicht immer dahinter zu steigen, sondern einfach Musik mal für das zu nehmen, was sie wirklich ist. Weil meine ganzen Freunde interessieren sich auch einen Scheißdreck dafür, was die Leute in ihrer Freizeit machen oder mit wem die früher mal irgendwann Ukulele gespielt haben. Und deswegen möchte ich manche Alben auch gerne nicht ihrer Magie berauben. Wir kommen gleich auch noch zu einem Album, bei dem das so ähnlich ist, wo ich auch nicht viel zu dem Künstler sagen kann. Das hat nicht nur unbedingt was mit Faulheit zu tun, sondern tatsächlich auch mit einer gewissen Vorsicht, weil ich mir über diese, über Interviews und so weiter auch schon Sachen kaputt gemacht habe einfach. Mhm. Und Slow Dancer, In a Mood, das Album, ich glaube, es kam über Pias, weiß ich gar nicht genau, das hat mich von Anfang an, ich glaube, ich habe die erste Single, It Goes On, gehört und es klang für mich total nach so einer Mischung aus Earl and Oye und Kings of Convenience. Was nicht schwierig ist, weil Earl and Oye und Kings of Convenience ist ja quasi mit fast das Gleiche. Aber das war, ist natürlich auch Gitarrenmusik, über die sehr sanft gesungen wird. Die hat aber immer noch so eine sommerliche Frische dabei, auf eine gewisse Art und Weise. Oder so eine, ich weiß gar nicht, wie ich das genau beschreiben soll, aber ich habe das Gefühl, ich sitze im Grün. Aber ich meine damit nicht auf einer Wiese, sondern eher in so einem
in a green room.
Ja, ich habe neulich all green. Ja, im Sinne von, dass da alles mit schönen Pflanzen vollgestellt ist. Und damit meine ich auch nicht Blumen, sondern wirklich eher so Sukkulenten und Kakteen und so weiter und so fort. Und das ist irgendwie so eine
Sukkulenten.
Ich weiß auch nicht, das führt jetzt auch viel zu weit. Slow Dancer in a Mood, ganz tolle Wohlfühlmusik für, ich sag mal so, die Zeit zwischen Mai und Juni.
Okay. Wunderschön. Mai-Juni-Musik von Jan Wehn. Schön, dass du es gesagt hast mit, okay, man möchte sich manchmal nicht kaputt machen. Ich hätte diese Woche fast was kaputt gemacht, als ich Charlotte Gainsbourg besprochen habe, Gainsbourg, und Vergleiche gezogen habe mit Charlotte Gainsbourg. Mhm. Danke, du Penner. Die neue Platte Rest, die so ein bisschen klang wie, als könnte man super Cabrio leasen dazu, halb angezogen Vögeln und auch verklemmt tanzen. Ganz tolle Musik dazu. Und danach habe ich erst gemerkt, ach scheiße, die singt ja teilweise über den Tod ihrer Schwester und ihres Vaters. Das muss sich dann ein bisschen umändern. War da nicht so ganz passend. Naja, aber jetzt ist es raus. Die kreative Leistung habe ich an einer anderen Stelle verbraten. Da bin ich jetzt glücklich mit. Naja, oh Gott. Das nächste Album auf der besten Liste meinerseits wäre Casper gewesen, dementsprechend raus. Thundercat und Drunk. Der große musikalische Spielplatz, der große fröhliche Sandkasten der Liebe von diesem irren Katzenmenschen aus den Staaten. Katzenmensch vielleicht auch deswegen, weil er auch selber eine Katze hat und häufig über sie singt. Einer der Highlights auf Drunk ist halt der Track, auf dem er Fanmails vorliest, die sich allein mit seiner Katze befassen. Er hat schon mal Songs über sie geschrieben.
Wahnsinn.
Es ist so random, was er macht, aber aus einem Schwall an seltsamen Ideen schafft dieser Typ allein halt auch durch seinen Skill unfassbar schöne, soulige Musik mit Griffen in die Vergangenheit. Der bringt Leute unter, von denen man dachte, sie seien längst weg. Ich wiederhole mich in meinen Lieblingssongs, aber sind halt nach wie vor halt meine Lieblingstracks. Der Track mit, ach Gott, jetzt fällt mir der Name gerade nicht mehr ein. Aber ja, da haben wir sie doch. Michael McDonald und Kenny Loggins, Show You The Way. Den fand ich schon vor ein paar Monaten total geil. Hat mir den Sommer versüßt. Das ist super schleimige, soulige, lass uns ficken Musik. Aber gleichzeitig eben auch wunderschön. Da ist sehr viel Liebe in dieser Platte. Wenig geplant, so wie es rüberkommt. Aber man hat einfach eine gute Zeit. Mit Captain Stupido, Song 2, mit Buzz in the Streets. Drunk macht Spaß. Sie klingt so, als sei man eben, ja, leicht einsitzen, keine Probleme. Thundercat. Mhm.
Schön. Finde ich übrigens mega, dass wir beide bis jetzt erst eine Platte doppelt hatten. Das hätte ja auch komplett anders ablaufen können. So gut vorbereitet, wie wir waren, haben wir ja auch vorher nicht nochmal abgeglichen, wie unsere
Listen aussehen. Ich wette, die nächsten zwei, die letzten zwei jeweils, werden auch nicht wirklich miteinander sein. Wobei, bei der einen vielleicht schon.
Ja, ich hab aber noch drei.
Drei?
Naja, weil Casper ja doppelt Casper war. Hatten wir.
Ja. Hä? Mhm. Genau.
Vielleicht habe ich aber auch 11 und ich wollte eigentlich die 11. noch rauslöschen. Egal, das werden die Zuhörer eh nicht merken. Toro y Moi kommt auch in unsere Say My Name Sendung, weil ich auch immer nicht so richtig weiß, wie der ausspricht. Aber das Album Bubu ist ganz schön geil und ich glaube, dass ich das nicht erkannt habe, als wir damals über die Platte gesprochen haben. Dann kam es aber folgendermaßen. Ich habe nämlich angefangen, in den letzten Wochen extrem viele Playlisten zu hören. Und zwar auch erst nach unserer Playlisten-Sendung habe ich mich ein bisschen mehr so ins Playlisten-Game reingefuchst, aber gar nicht ins offizielle Playlisten-Game, sondern ich habe mir einfach durch so private Profile geklickt. Ja, ausgehend von guten Freund Sascha Uhlig, den wir hier schon an anderer Stelle erwähnt haben. Und bin dabei auf das Profil von einer gewissen Lucia Schober gestoßen. Ich hoffe, das ist okay, wenn ich ihren Namen jetzt hier nenne, aber sie hat öffentliche Playlisten auf Spotify und
die selber schuld.
Extrem gute Playlisten. Also ich kann zum Beispiel die Turn of the Lights Playlist empfehlen, aber auch die Warm on a Cold Night Playlist. Ich glaube.
Also, wie häufig ist Horn drin?
Gute Frage, weiß ich nicht genau. Ich glaube gar nicht. Ich glaube, sie hat sich nur den Titel da von dort geborgt. es gibt auch noch eine 1000, nee, die nicht. Sleepyhead gibt es noch, One for the Lovers. Also, toll. Ganz, ganz, ganz tolle Playlisten, die sich bewegen zwischen Ambient, House und auch Akustiksachen, alt, neu, alles dabei. Und bin da in mehreren Playlisten immer wieder auf dieses Bubu-Album gestoßen und muss sagen, mir gefällt es echt gut. Und dann fiel mir wieder ein, ich habe den damals kennengelernt, als ich bei der Debug Praktikum gemacht habe, also die Musik von ihm, nicht ihn persönlich. Und das ist irgendwie, der macht ja wirklich sehr konstant seit sehr langer Zeit Musik und auch unter verschiedenen Aliasen. Ist einfach wie so ein guter Freund, der einen schon sehr lange begleitet und der im Gegensatz zu Morrissey, an anderer Stelle haben wir ihn ja schon genannt heute, eben nicht komisch geworden ist, sondern wo man immer so sagt, ja, ich find's cool, was du machst. Und so geht's mir mit Toro y Moi und insbesondere diesem Album Bubu, weswegen es auch in meinen Top 10 geschafft hat.
Das klingt wunderschön. Ja. Auch eine Platte, die ich völlig übergangen habe. Wie so vieles. Jetzt gerade in den letzten Wochen so viele dazugekommen, wo ich dachte, ah, scheiße, Mensch, also so ein Rex Orange County, wie konnte man den übersehen? Ja gut, weil eine kleine Nummer bis dann eher mitgemacht hat auf Flower Boy von Tyler, the Creator. Also da ist so viel einem durch die Lappen gegangen. Man hat immer das Gefühl, man hat zu wenig gehört. Und dabei hat man so viel gehört.
Voll. Dieses, ja. Ich habe zum Beispiel aber auch gedacht, dass Tyler, the Creator in meiner Liste mit drin sein wird.
Ja.
Hat sich aber am Schluss dann rausgestellt, dass es eben doch nicht der Fall war. Daywave, The Days We Had zum Beispiel, war auch so ein Album, wo ich dachte, das wird auf jeden Fall mit drin sein. Am Ende doch nicht drin gelandet. Naja, so, egal. Sag erstmal lieber, was kommt bei dir als nächstes?
St. Vincent, Mass Seduction. Kennen wir noch von der vorletzten Folge? Ich meine, wir haben es in der vorletzten Folge besprochen. St. Vincent mit der neuen Platte, vielen bekannt. Und das ist immer so blöd, wenn man das sagt. Aber ist halt irgendwie so, der Gossip-Faktor ist häufig an erster Stelle. Die Ex-Freundin von Cara Delevingne, Daryl Delevingne, wie auch immer. Sie hat ein wildes Album geschrieben zwischen harten Party-Eskapaden, soundmäßig sehr poppig, sehr zugänglich und super ruhigen, schönen, aber dann auch mit Elektronik unterfütterten Momenten. Man denkt eigentlich, okay, so ein Song wie New York ist eigentlich eine Ballade auf New York, auf das Fehlen einer Person und plötzlich passiert dann so ein Aufbau und man fragt sich, was passiert hier und dann ist wieder so eine seltsame warme Fläche drunter. Also die Frau weiß, wie man überraschen kann, wie man einen Song quasi noch, also larger than live machen kann. Und das habe ich sehr geschätzt daran, dass es nicht nur in den ruhigen Songs passiert in Mass Seduction, sondern auch in Songs, von denen man von Anfang an weiß, okay, hier geht gleich was ab. Aber da immer noch eine extra Schippe drauf, hatte ich da Gefühl, war so eine Grundidee bei Mass Seduction. Immer so ein extra bisschen mehr, damit die Leute nochmal ein Eckchen unterhaltener sind. Und das habe ich sehr geschätzt. Also eine saugute Pop, Indie-Rock und ja, seltsam auch R&B-Platte. Also so ein bunter Bastard, zu dem man gut feiern, zu dem man sehr gut auch entspannen kann.
Schön.
Feiern und entspannen sind so seltsame Kategorien, die so furchtbar blumig sind, aber ich finde, das klingt nach Party, das klingt nach Ohrensessel.
Ich habe mir einen Ohrensessel gekauft, übrigens.
Alter.
Ja.
Du weißt,
was?
Du weißt halt, wirst du darin auch Musik hören? Sind da Boxen mit eingebaut? Oder?
Da sind keine Boxen mit eingebaut. Aber ich höre da auch Musik drin, zum Beispiel Eros von Rin. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch in deiner Liste drin ist.
B-Liste.
Ah, B-Liste, okay, alles ja. Klar. Ich glaube, ich habe schon alles zu diesem Album gesagt, ehrlich gesagt. In mehreren Folgen.
Ja.
Aber, also zum einen hat mich dieses Album halt auch über einen längeren Renovierungszeitraum begleitet, über einen Monat, in dem ich...
über einen Renovierungs...
Ja, doch, ich meine es wirklich, oder was? Ach, Renovierung, ah.
Weißt du?
Haha. Okay, ja, doch.
Ja, war schon witzig, ja.
Und, aber auch davor und danach, und es ist also einfach ein grandioses Album, mit einzelnen sehr guten Songs, aber auch in seiner Gänze sozusagen. Der Typ als Phänomen würde ihm, glaube ich, nicht gerecht werden, aber sein Impact oder das, was er an Leuten zieht, was er sozusagen ausgelöst hat. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das mit Rin weitergehen wird, weil ich glaube, der hat das Zeug dazu auch sehr lange da zu bleiben. Was man von anderen Leuten, nicht in seinem Fahrwasser, aber die ungefähr zur gleichen Zeit gestartet sind mit ihrer Musik, da bin ich mal ein bisschen skeptischer, aber bei ihm, finde ich, passt irgendwie alles und ich glaube, das könnte, über den können wir auch in 10 Jahren noch sprechen, Kotaro, wenn wir beide von unseren Ohrensesseln aus aufnehmen.
Du hast es ja auch schon gesagt, er ist ein Typ.
Ja.
Er ist schlicht ein Typ zwischen dieser Masse an Jungs, die und teils auch Mädels, die Platten raushauen und irgendwie was geschissen kriegen und irgendwie geradeaus rappen können, ist er halt ein unfassbarer Typ. Das finde ich faszinierend. Und da ich die Gegend kenne und weiß, was da drum rum ist, finde ich es umso faszinierender, dass BTK in Bissingen solche Leute auswirft. Oder nicht nur ihn, ich meine viele andere, aber gerade Rin im Besonderen. Mhm.
Ja, Bowser bisschen, aber auch. Ja. Bowser ist halt auch gerade, geht ja auch heftigst durch die Decke. Oder Shindy davor. Ja, aber ich finde es irgendwie auch nice, weil es geht halt nicht mehr, die Leute gehen nicht mehr in die großen Städte, sondern bleiben in ihrer Base. So. Das ist halt auch ein Vorteil der Globalisierung, glaube ich.
Ja.
Dass man eben auch in der Heimatstadt von Pur bleiben kann und von dort aus quasi Rap-Deutschland auf links drehen.
Genau. Und das hat er getan. Für mich ist, ich glaube, ich bin so ein Stuttgart-Proll, das heißt Proll, aber so ein bisschen Snob und sehe BTK ein bisschen eher zum Vorhof an für den Erlebnispark-Trips-Trill, der direkt davor liegt.
Ich habe da nie von gehört und neulich mit Crow gesprochen. Und der hat mir erzählt davon, wie Easy damals entstanden ist. Und der hat in einer WG gewohnt in Stuttgart, in einer 13er-WG. Ich weiß gar nicht, wo das... wie das alles ausgesehen haben muss.
Ich glaube, die ist in Bad Cannstatt. Ich glaube, ich weiß, welche das ist, ja.
Wie, du weißt, welche das ist?
Ich glaube, die ist stadtbekannt. Es gibt letztens auch wieder was gelesen drüber, über die 13er WG in Stuttgart. Ja.
Aha, was ist das denn? Also es hat nicht nur mit Crow zu tun.
Nee, das ist, oder vielleicht ist es auch eine andere, aber ich habe letztens was gelesen über eine 13er WG in Stuttgart und es ist ja gäbe es viele verschiedene
das
davon.
Das stimmt. Jedenfalls hat er da eben die Kick und die Snare programmiert und seine Mitbewohner auch mit dem Sample rumgespielt und seine Mitbewohnerin war super angepisst und ist mitten in der Nacht reingekommen, meinte, was machst du für eine Scheiße, das klingt alles scheiße. Und hat die Tür zugeknallt, hat sie wieder aufgemacht und hat gesagt, außerdem muss ich morgen nach Trips Drill. Und dann hat er sich halt super krass kaputt gelacht, weil er meinte, was soll die Scheiße, warum geht da überhaupt irgendwer hin? Ich habe nie davon davon gehört, hab's gegoogelt und jetzt sprichst du da schon wieder von. Es ist ein Freizeitpark, ja?
Es ist der weirdeste Freizeitpark der Welt, weil der ist halt auch, da sind viele Märchensachen mit drin. Also viele, zwei Grundelemente bestimmen Trips Drill. Zum einen Märchen und Märchengeschichten und darum sind auch ein paar Attraktionen gebaut und schwäbische Folklore. Deswegen, ich empfehle dir zutiefst, lass uns das mal machen, lass uns zusammen eine Folge aufnehmen in Trips Drill. Lass vielleicht auch Rin mitnehmen, es wird sicher lustig. Das ist so bizarr darin. Du wirst begrüßt von einem Typen, der im Scheißhaus sitzt, so eine Mechatronik-Figur, Animatronik-Figur. Da geht die Tür auf und da babbelt dieser Typ, diese Figur einem dann über einen Lautsprecher. Ha! Da bin ich ja froh, dass ich ja gerade noch hier hineingefunden habe. Und was? Und dann furzt der auch noch unfassbar laut durch die Lautsprecher. Es ist ein sehr schwäbisches Erlebnispark-Erlebnis, sage ich dir gleich.
Und danach gibt es noch Handkäse mit Musik. Wobei, das isst man bei euch gar nicht, ne?
Nee, dann gibt's bei uns, da gibt es noch Maultasch. Es gibt tatsächlich Maultaschen.
Herrgottsscheißerle.
Herrgottsbescheißerle. Scheißerle, weil bescheißen. Ja, das ist Trips Drill. Lass uns das machen. Es ist Viertel vor halb. Lass uns
ja, ich hier weiß. Ich will kurz Sachen noch eben machen. Aber was sagen. Man müsste auch mal einen Podcast machen über
Erlebnisparks.
Nein, also ja auch. Das wäre auch eine Idee tatsächlich. Du denkst dran, wir hatten auch mal diese Idee für den Süßigkeiten-Podcast. Ach nee, das waren meine Frau und ich, ne? Ich
weiß gar nicht. Ja, genau. Und ja, diesen Podcast gibt es bereits.
Genau, es gibt ihn schon, richtig. Nein, aber man muss auch keinen Podcast, wir müssen ja auch nicht zu jeder Scheiße einen Podcast machen. Zum Beispiel zum Thema Deutschrap. Was wollte ich denn sagen? Achso, genau, ich wollte gerne mal etwas lesen oder vielleicht gibt es das auch schon, einen Artikel oder sonst was, ein Format zu Lebensmitteln, die andere Lebensmittel schmuggeln, sozusagen, in sich selbst. Zum Beispiel, also Herrgotts Scheißerle sind ja Maultaschen, ne? Weil quasi in dem Teig drin das Fleisch ist und das sollte man quasi dann, ich weiß gar nicht, man darf nicht
damit so viel Fleisch essen. Damit der Herrgott es sieht.
Ja, und dann gibt es ja zum Beispiel auch, ich war ja neulich an der Ostsee im Urlaub und da gibt es ja auch sowas wie ein Pharisäer oder eine tote Tante zum Beispiel. Das sind ja dann Kaffee- oder Schoko-Heißgetränke, in die aber dann auch Rum mit reinkommt. Und dann wird das quasi auf Beerdigung, konnte man sich dann trotzdem einen reindrehen, obwohl das eigentlich nicht gern gesehen war. Das nur kurz am Rande. Du bist dran, oder? Also ich habe noch zwei jetzt. Wie viel hast du noch?
Ich habe noch eine. Ja, also ich glaube, du hast tatsächlich 11, ne?
Nee, so, wir haben ja Casper beide, deswegen.
18, ja gut. Oder? Ja, dann passt das doch. Dann mach doch du noch eine und dann hat jeder von uns noch eine.
Ja, und zwar als nächstes, das ist der Künstler, bei dem ich auch nicht so richtig genau weiß, wer das eigentlich ist. Ich weiß nur, dass es ein Rapper und Sänger aus Memphis ist. Healy heißt der und das Album heißt Sublux. Und das habe ich wirklich extrem gerne und viel gehört. Das ist einfach, das läuft einfach so geil nebenher. Hat sowas total Beschwingtes, Singer-Songwriter-artiges, an den richtigen Stellen aber auch genug Swerve und Swag. Ganz seltsamer Hybrid aus Rap, R&B, Singer-Songwriter-Tum und auch Nostalgie und Zeitgeist. Also ich kann es ganz schwer fassen und einordnen, aber Sublux von Healy. Definitiv sehr weit oben auf meiner Jahresendliste.
Das ist witzig, wir hatten erst, es kommt mir vor, als hätten wir erst vor kurzem darüber geredet, das war im Juni, als das Album rausgekommen ist. So scheiß schnell das Jahr rumgegangen. Ja. Echt, also, das kann man sehr allgemein, aber es stimmt halt auch so sagen. Und so komme ich, glaube ich, jetzt zu dem Album, von dem ich am Anfang des Jahres schon dachte, okay, das sehen wir am Ende des Jahres wieder. Und das ist die XX mit I See You.
Ach was.
Die Comeback-Platte nach 5 Jahren Pause, I See You, bin ich immer wieder zurückgekommen. Sie sind, übers Jahr hinweg bin ich immer wieder zu dem Album zurückgekommen, weil es so schön, warm und so komplett war. Für eine Band, die eigentlich sich in einer Sparte so befunden hat, wir machen ruhige, traurige, sehr einfühlsame Musik. Jetzt ist immer noch ruhig, aber nicht mehr durchgängig. Die können auch jetzt Dancey-Nummern machen. Dieses Teil geht los mit Dangerous, einem der besten Songs ihrer Karriere. Und der halt bestimmt wird dadurch, dass ein Jamie XX beflügelt durch seine Solo-Karriere mit seinen Bandbuddies sich mehr einbringt und eine Tanzbarkeit schafft, die es davor in der Band nicht gegeben hat. Das fand ich wunderschön mit anzusehen, wie da was passiert ist bei denen. Es ist auch ein bisschen damit verbunden, dass ich viel mit der Band zu tun hatte dieses Jahr. Anfang des Jahres waren sie bei 1Live und haben eine 1Live-Session aufgenommen, was schon wunderschön war. Und das war einer der ersten Auftritte, die sie gemacht haben mit dem Album. Und sie waren sehr unsicher. Aber sie haben es durchgekriegt. Sie haben einen Fehler sich erlaubt. War in Dangerous, haben sie einen Vertipper gehabt, hat Jamie XX daneben geriffen, aber es haben sie sehr gut aufgefangen. Und dann habe ich sie Monate später beim Roskilde-Festival gesehen und was für eine Sicherheit die ausgestrahlt haben, was für ein Spaß. Der Klamottengeschmack ist so geht so, aber er spricht dafür, dass da gerne so ein seltsames Cowboy-Hemd getragen wird oder Jamie XX in seinen Hawaii-Hemden da oben steht. Und es ist einfach eine sehr große Lebensfreude, die sie jetzt ausstrahlen. Und was mir eine innere Freude bereitet, was dieses sehr lebendige Album für mich nochmal komplementiert. I See You ist ein Riesengriff für die Band gewesen und hat sich dieses Jahr nochmal durch die Live-Auftritte noch weiterentwickelt für mich. Deswegen ist das so ein ständiges Machwerk, so eine ständige Beta für mich gewesen, dieses Album. Wie gesagt, hat sich bewährt. Viele Alben denkt man so eine Weile lang, hey, die wird man wiedererleben in den Jahresendlisten und dann hat man sie doch vergessen. Bei The XX nicht. Ist mir immer im Hinterkopf geblieben. Eine der schönsten Popplatten des Jahres.
Tja. Say Something Loving habe ich, glaube ich, irgendwie auch in meinem riesengroßen Wust aus Singles. Vielleicht bleibt da noch was übrig in der nächsten Folge. Mhm. Das müssen wir mal schauen. Jetzt sprechen wir aber noch kurz über das letzte Album auf meiner Liste. Und das habe ich aber auch schon angedeutet, dass es da drin sein wird in einer der letzten Folgen, als wir über die Platte gesprochen haben. Alle gegen alle von Zugezogen Maskulin.
Ja.
Also wir haben jetzt viel über Alben gesprochen, auf denen Künstler sich mit sich selbst auseinandersetzen oder einem eine gute Zeit bescheren oder solche Dinge machen, aber Alle gegen Alle hat mich auch nochmal an einer ganz anderen Stelle berührt, weil es eben, ich glaube, das habe ich ja auch schon gesagt in diesem Podcast, ich habe mich durch diese Platte das erste Mal von einem Rap-Album seit sehr, sehr langer Zeit sehr gut repräsentiert gefühlt, mit allen meinen Widersprüchen, die ich in mir trage, was mein zwischenmenschliches Verhalten angeht, was mein Konsumverhalten angeht, aber alles eben nicht pathetisch oder mit einem Zeigefinger oder sonst wie ausgesprochen und in Musik umgewandelt, sondern es wird einfach gesagt, wie es ist und man ertappt sich dabei, dass man ja selber auch ein bisschen so ist. Die beiden Jungs sind auch nicht frei von Fehlern und haben auch keine Lösung für die Misere, in der wir uns gerade befinden. Aber das so pointiert auszuformulieren wie die beiden und gleichzeitig auch noch zu verweben mit persönlichen Geschichten, wie zum Beispiel der Entfremdung zwischen Heimatdorf und neuem Heimatort oder eben auch die Geschichten ihrer Eltern in der Ex-DDR und sagt man überhaupt noch Ex-DDR? Weiß ich gar nicht genau. Na, egal, ja. Ihr wisst, was ich meine. Also Ost- und Westdeutschland. Fand ich schon sehr beeindruckend. Mir hat das Album deutlich, also ich mochte das Alles Brennt Album, aber mir hat das Album deutlich besser gefallen als das Alles Brennt Album. Und ich finde gerade, Testo ist auch nochmal ein viel besserer Rapper geworden. Also im Vergleich zu den Anfängen ist das eigentlich kein Vergleich mehr, weil die beiden sich doch sehr auf Augenhöhe bewegen, was das angeht und was auch so ihren Wortschatz, ihre Argumentation und so weiter und so fort angeht. Ja, leider glaube ich ein bisschen ist es so unterm Radar geflogen, aber für mich ganz, ganz wichtig. Alle gegen alle von Zugezogen Maskulin.
Das ist ein bisschen seltsam, warum? Weiß nicht, der Bass um Alles Brennt war ja riesig. Ich erinnere mich auch, 2015 war das für mich eine der besten Platten. Dieses Jahr irgendwie auch noch auf der B-Liste gelandet, aber ich schätze das Album auch genau dafür sehr. Der rote Faden ist es vielleicht so ein bisschen, dieses Auskotzen, worin die beiden gut sind und was sie gerne tun. Es ist ja nicht nur so, dass sie so Frust jetzt loswerden müssen, sondern dass sie einfach auch sehr gut darin sind, ihr Unverständnis und ihren Hass in kreativen Output zu verwandeln. Ich weiß nicht, irgendwie dieser Bruch war für mich ein bisschen zu stark darin, dass dann irgendwie auch der Blick nach hinten gegangen ist, in die eigene Vergangenheit. Ich kann es schwer sagen, ob das jetzt... Ja, irgendwie hat das für mich das Konzept so ein bisschen gebrochen. Aber was nicht heißt, dass es schlicht ist. Überhaupt nicht. Mhm. Also dieses Album rüttelt genau an den richtigen Stellen. An den... man verliert sich ja gerne in so einer Scheiße, in stundenlangen Insta-Story-Sessions, in der möglichst besten Darstellung, im möglichst besten Filter, den man sich drüber wirft. Und wenn einer, wenn eine Crew herkommt und man sagt, sag mal, seid ihr alle noch ganz bei Trost? Und vor allem das, und was das Ganze abschwächt, vielleicht ist halt auch, dass die beiden selber halt auch dieses Opferige gerne halt auch leben. Die sind genauso schuldig wie alle anderen. Aber es ist gut, dass irgendwer einer mal sagt, sag mal, sind wir eigentlich alle noch bei Trost?
Ja.
Und das tun sie sehr gut.
Ja. Das ist auch ein schönes Schlusswort, Kotaro, oder?
Ja, sind wir alle noch bei Trost dieses Jahr? Naja, ging so.
Ach. So. Ja, guck mal, da ist ja doch gut was zusammengekommen. Aus unseren Hirnrinden.
Ja. Ja, aber wir können gerne noch mal über die anderen Platten reden, die so auf B und C gelandet sind.
Finde ich
auch. Da sind tolle Sachen, meine Güte. Also gerade Zugezogen war bei mir im B-Tier oder Fatoni, Broken Social Scene.
Oh, stimmt, im Modus. Ach, oh, liebe Leute. Pass auf, wir machen es folgendermaßen, Kotaro. Wir machen dann in 2 Wochen die Folge mit den Singles.
Mhm.
Und dann machen wir die Folge für Patreon. Dann machen wir einfach auch die B-Listen-Folge machen wir auch für Patreon.
Ja, super.
Ne?
Richtig viel Stuff. Wir machen überhaupt, nächstes Jahr geht's so richtig los mit Patreon, da haben wir alles raus. Also ihr habt uns so viel Liebe gegeben in Form von Geld bisher und wir haben euch kaum zurückgezahlt. Wir sind schlechte Menschen und wir geloben Besserung.
Mhm. Ja, das tun wir wirklich. Aber das passiert wirklich. Ich sag's euch, ihr lieben Leute, das ist quasi ja, die Wiedergutmachung. Die Wiedergutmachung.
Jan Wehn, meine Damen und Herren, ist das da.
Und auf der anderen Seite befindet sich Kotaro Dürr.
Wir sind A Little Something. Das ist Teil 1 des Jahresabschlusses, die Alben des Jahres. Wenn es euch gefallen hat, wir sind immer froh über Feedback. Über eure persönlichen Alben des Jahres dürft ihr uns gerne auch verraten. Wir sind jederzeit und überall erreichbar, nämlich bei Facebook und bei Twitter. Und lasst uns teilhaben an eurem, weil ihr seid schließlich musikinteressiert, sonst würdet ihr euch den ganzen Quatsch hier nicht antun.
Ganz genau. Ah, schön. Kotaro, es war mein inneres Blumenpflücken. Es hat mich sehr gefreut. Der Schnee hat mittlerweile aufgehört draußen. Dafür turteln auf dem Dach gegenüber auf der Satellitenschüssel 2 türkische Tauben miteinander. Die leben, das ist kein Scheiß, die leben wirklich hier in der Regenrinne. Und jetzt gerade sitzen die da oben und drücken ihre kleinen Köpfchen gegeneinander.
Also richtig romantisch, nicht jetzt hier so.
Ja, ist kein Scheiß, wirklich.
Mm. Ja. Das sind wie wir beide.
Fast. Wie wir beide. Nur das zwischen
über Skype.
Ich wollte gerade sagen, nur dass zwischen uns eine Internetleitung ist.
Alles der romantischste Podcast der Welt. Hier geht's nichts um Ficken, hier geht's einfach nur um sich gern haben. Und das müsst ihr auch aushalten können. A Little Something, meine Damen und Herren. Bis in 2 Wochen.
Genau.
And it goes a little something like this. A little something like this. And it goes a little something like this.